Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. An diesem Wochenende mal keine Bundesliga, sondern Halbfinale im DFB-Pokal. Wir gratulieren Borussia Dortmund und Edin Terzic. Gala-Vorstellung gestern Abend. Souveräner Sieg gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Und der Trainer betreibt Eigenwerbung. Ist natürlich die Frage, geht er wirklich zurück ins zweite Glied, in die zweite Reihe? Das fragen wir gleich den Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl. Da ist er schon. Ja, da sehen Sie ihn. Und Florian Kohfeldt und seine Bremer, sie haben gebissen, gekratzt, gekämpft. Toller Fight, am Ende aber doch unglücklich ausgeschieden. Er hat zumindest erstmal seinen Job gerettet, ist Trainer weiter auf Bewährung. Und die Frage ist, wie lange noch? Grenzenloser Jubel dagegen auf der anderen Seite bei RB Leipzig und Julian Nagelsmann. War eine turbulente Woche, er wechselt ja in der nächsten Saison mit Rekordablöse zu den Bayern, möchte sich aber aus Leipzig mit einem Titel und mit dem Titel, in dem Fall einem DFB-Pokalsieg, verabschieden. Der Mann, der das Ganze initiiert hat und eingefädelt hat, ist heute mein Gast, Volker Struth. Hallo? Sie hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, ne? Kann jetzt noch mal das Double holen mit dem VfL Wolfsburg. Lena Gößling, Lena, hallo?
Hallo.
Unser Sport1-Experte Alfred Draxler. Alfred, herzlich willkommen. Und der Chefreporter Sport beim Weser-Kurier ist auch unser Gast, Jean-Julien Bär.
Ja, guten Morgen.
Auch GG genannt, habe ich mir eben sagen lassen. Ne? Wie Okocha, ne, an der Stelle.
Die Generation, genau.
Den kennt sogar unser Sport1-Experte noch, Marcel Reif. Marcel, hallo, grüß dich ganz herzlich. Und wie immer an der Stelle, kleine Erfrischung, das Ganze alkoholfrei und damit ganz schnell rüber zu Laura. Hallo, grüß dich.
Morgen auch von meiner Seite. Ja, zwei Sport1-Experten haben wir heute schon hier in der Runde. Wir haben ja noch mehr im Aufgebot. Zum Beispiel Stefan Effenberg. Der sitzt ja auch gerne hier bei uns im Doppelpass. Hat sich auch zur Personalie Julian Nagelsmann und dem FC Bayern geäußert. Hat Folgendes gesagt. Es sind durchaus Zweifel angebracht, dass sie zusammen erfolgreich sein werden. Nagelsmann will Titel gewinnen. Daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich Titel gewinnen will oder ob ich sie gewinnen muss. Also er spricht da natürlich den Druck an, den Julian Nagelsmann beim FC Bayern haben wird, zweifelsohne. Die Frage der Woche dreht sich eben auch genau um diese Personalie. Ist Nagelsmann für die Bayern ein gutes Geschäft, weil eben immer von diesen 25 Millionen mindestens die Rede ist? Also klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de, da können Sie wie immer abstimmen. Momentan 53% von Ihnen der Meinung, ja, die Investition lohnt sich. Mal gucken, was sich da im Verlauf der Sendung noch tun kann. Sie können uns auch anrufen, 01379 011 011, die Telefonnummer.
Danke, Laura. Der Wechsel natürlich das Thema der Woche. Vorher gehen wir jetzt aber mal nach Dortmund. Da ist der Leiter der Lizenzspielerabteilung uns zugeschaltet. Guten Morgen, Sebastian Kehl.
Schönen guten Morgen, Herr München.
Und erstmal Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Wie groß ist deine Hoffnung, dass die Saison jetzt doch noch erfolgreich enden könnte?
Ja, die Hoffnung ist natürlich groß. Ich glaube, dass wir vor der Saison davon gesprochen haben, einen Titel holen zu wollen. Der DFB-Pokal ist da meist der schnellste Weg. Jetzt sind wir in Berlin. Das haben wir uns hart erarbeitet. Der gestrige Sieg war hochverdient. Gerade in der ersten Halbzeit eine absolut klasse Vorstellung der Mannschaft. Deswegen sind wir in diesem Wettbewerb auf jeden Fall voll im Soll. Wir haben in der Champions League mit dem Erreichen des Viertelfinales gegen Man City womöglich die stärkste Mannschaft in diesem Wettbewerb bekommen, sind dann ausgeschieden. Aber das, glaube ich, auch sehr, sehr vernünftig mit einer guten Leistung. Und in der Bundesliga stehen wir noch da, wo wir nicht stehen wollen. Wir wollen noch etwas klettern. Deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Saison noch zu einem guten drehen können.
Sebastian, was hat denn bisher gefehlt in der Bundesliga? Du hast es ja gerade angesprochen. Waren es zu viele Schwankungen?
Ja, garantiert. Viele, viele Schwankungen, unnötige Niederlagen, individuelle Fehler. Ich glaube, dass einige Spieler bei uns auch in Phasen nicht wirklich in Form waren. Dann hatten wir den Trainerwechsel und auch einiges an Unruhe. Und somit ist die Saison sehr, sehr schwankend durchlaufen. Ich glaube auch, dass unsere Mannschaft sehr, sehr hart davon betroffen war, dass die Corona-Situation nun mal in diesem Jahr für uns ohne Zuschauer zu Hause auch ein ganz anderes Spiel bedeutet. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben uns jetzt wieder rangerobbt, so will ich es mal sagen. Wir haben uns wieder rangespielt an die Champions League Plätze. Das ist absolut unser Ziel. Und wir wissen, dass wir noch ein paar Punkte dafür brauchen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es auch noch aus eigener Hand schaffen können.
Sebastian, tolle Vorstellung gestern bis zur 72. Minute. Dann kam diese tragische Situation, die Verletzung von Matteo Moret. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, man konnte gleich sehen in dieser Situation, dass Mathe sich sehr schwer verletzt hat. Seine Schreie waren sehr lange im Stadion zu hören, auch in der Kabine noch. Und ja, es tut uns natürlich alles sehr, sehr leid für den Jungen. Ich will gar nicht auf die Bilder schauen, kann ich mir ehrlich gesagt das Spiel auch nicht mehr so wirklich anschauen. Es ist eine schwere Band- und Kapselverletzung. Weitere Diagnosen werden heute und morgen noch stattfinden. Aber der Junge wird lange ausfallen. Und ehrlich gesagt hat das gestern nach dem Spiel auch dazu beigetragen, dass die Freude etwas gedämpft war, obgleich wir uns natürlich ja auf Berlin freuen. Aber der Junge wird nicht dabei sein. Es ist trotzdem ein Grund mehr, diesen Titel zu holen.
Also wir haben die Szene auch bewusst nur einmal gezeigt. Wir wollen die nicht öfter sehen. Ne? Marcel, ich glaube, da sind wir uns einig an dieser Stelle. Ne? Sagen schon mal gute Besserung von unserer Seite aus. Lass uns mal über den Trainer sprechen, über Edin Terzic. Es soll ja so sein, dass er wieder in die zweite Reihe zurückgeht. Also unter Marco Rose dann Co-Trainer wird. Glaubst du da wirklich dran?
Ja, so ist es besprochen seit geraumer Zeit. Edin macht trotzdem natürlich einen hervorragenden Job und bringt ihn und uns natürlich auch in eine Situation, dass viel über dieses Thema diskutiert wird. Das wollten wir aber auch, weil wir wussten, dass wenn wir uns in allen Wettbewerben weiter steigern, dass das Thema um ihn natürlich auch entbrennen wird. Aber im Moment gehen wir da auch sehr, sehr gelassen damit um. Wir haben ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis. Edin ist sehr lange bei Borussia Dortmund. Er kennt den Verein, er liebt diesen Verein. Er gibt in dieser Saison alles, was er nur tun kann. Und wenn er dann irgendwann auf uns zukäme und würde mit uns sprechen wollen, dann würden wir uns den nicht verwehren. Aber im Moment ist es ganz klar so, dass er sich erstens auf diese Rolle jetzt fokussiert und auf der anderen Seite auch betont hat, dass er sich das im Team mit Marco Rose sehr, sehr gut vorstellen kann.
Alfred, kannst du dir das vorstellen?
Nein. Also ich kann es mir beidseitig nicht vorstellen. Einmal glaube ich, dass Edin Terzic, wenn er vor allen Dingen jetzt den Pokal noch holen sollte, sicherlich für andere Bundesligisten interessant ist. Und bei der jetzigen Situation wechselt ja ganz viel. Also da wird sich schon was ergeben. Ich kann mir aber auch von Dortmunds Seite es nicht vorstellen, dass er dann, man weiß ja gar nicht, Rose bringt ja zwei Co-Trainer mit, ist er dann in der zweiten, dritten Reihe. Und wenn es mal eine Niederlage gibt, schreit man vielleicht nach Terzic. Also die ganze Situation ist so, dass ich sie mir nicht vorstellen kann und für weder für den Trainer noch für den Verein auch in irgendeiner Weise fruchtbar sein kann.
Sebastian, ist das nicht auch für ihn, für Terzic selbst eine einmalige Chance?
Also nochmal, er, glaube ich, genießt es im Moment auch, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, und dass dann Anfragen und womöglich auch Spekulationen entstehen, ist ganz normal. Das hat er sich auch verdient. Aber es gibt zum heutigen Zeitpunkt keinen neuen Stand. Der Plan ist klar, mit ihm in die neue Saison zu gehen. Wir wollen ein starkes Trainerteam in der neuen Saison aufstellen. Das haben wir mit Marco Rose, aber Edin ist ein großer Bestandteil, der auch einen großen Mehrwert bringt für diesen Verein. Und wenn irgendwann der Punkt kommen sollte, dass Edin auf uns zukommt, dann müssen wir uns hinsetzen. Aber der Punkt ist nicht erreicht, weil wir uns auf das, was jetzt gerade ansteht, fokussieren. Das ist auch das klare Ziel und die klare Erwartungshaltung von Vereinsseite, sich jetzt nicht mit solchen Themen zu beschäftigen. Denn wir haben noch ein bisschen was vor.
Okay, da ist also Ruhe, was den Fall angeht. Bei einer Personalie kommt immer wieder Unruhe rein. Natürlich ist die Rede von Erling Haaland. Volker wird mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen böse angucken hier. Aber sein Berater sorgt immer wieder dafür. Wie sehr nervt euch das?
Naja gut, wir kennen Mino Raiola schon sehr gut. Hatten ja auch einige Gespräche. Deswegen überrascht uns womöglich die eine oder andere Aussage nicht. Trotzdem, ehrlich gesagt, gehen wir sehr gelassen mit der Situation um. Es gibt eine klare Vertragssituation. Der Junge verhält sich einwandfrei. Er gibt jeden Tag im Training Gas. Er hat sich auch sehr geärgert, dass er gestern nicht dabei war. Er hat in den letzten Wochen wieder herausragende Leistungen gebracht. Gerade in Wolfsburg das Spiel auch für uns entschieden. Er ist total bei der Sache. Ich erlebe ihn wirklich jeden Tag und kann auch sagen, dass er sich hier komplett mit dem Verein identifiziert. Aber dass wir auch nicht blauäugig sind, ist doch klar. Wir wissen, dass wir um den wohl gehyptesten Stürmer gerade weltweit reden, dass die Spekulationen womöglich auch nicht aufhören werden in den nächsten Wochen und durch jede Aussage, durch jedes kleinste Zitat auch wieder zum Leben erweckt werden. Das ist doch klar. Aber nochmal, wir haben eine klare Vertragssituation. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt mit Mino Raiola und auch mit dem Papa. Die Dinge sind klar benannt und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Erling Haaland in der neuen Saison bei Borussia Dortmund spielt. Denn eins ist auch klar, wir sind ambitioniert. Wir wollen in der neuen Saison auf jeden Fall auch erneut erfolgreich sein. Sogar noch erfolgreicher womöglich wie in dieser Saison. Und dafür brauchen wir einen Spieler wie Erling Haaland.
Aber Raiola befeuert das natürlich immer wieder. Es gab jetzt schon wieder ein Interview. Da haben wir uns mal eine Passage rausgesucht. Schau mal, Also, wenn ein Verein wie Barcelona oder Madrid kommt, so groß und mit so viel Geschichte, ist es schwer, Nein zu sagen. Wie kommt das? Wie kommt es bei dir an erstmal?
Ja, also es ist ja sein Job, den Spieler in Position zu bringen. Hat er bei dem Spieler vielleicht nicht ganz so nötig. Ich glaube, es wird am Ende der Tage, das weiß ja Sebastian auch, was soll er denn da jetzt sagen? Ja klar, wir sind da bereit, Gespräche zu führen, sondern man muss sich als Club positionieren und am Ende der Tage steht und fällt es damit, wo endet die Saison für Borussia Dortmund. Ja? Also ich glaube, das wird alles ein bisschen entspannter sein, wenn man dann Champions League spielt, als wenn man das nicht erreicht. Und ja, am Ende der Tage ist es, wie Sebastian auch gerade sagt, der wohl mit Mbappé zusammen aktuell beste und beliebteste Stürmer. Aber man darf auch da nicht vergessen, kommen wir vielleicht später noch drauf, der wird ja nicht für ein Taschengeld zu haben sein. Ja? Und die Vereine, die der Herr Raiola da gerade erwähnt, die sind meines Wissens momentan nicht in der Lage, solche Summen aufzubringen, die einen solchen Transfer möglich machen würden.
Mhm. Wie wichtig sind die nächsten drei Spiele, Sebastian, im Hinblick auf die Personalie Haaland und auch Sancho?
Ja, ich würde mal sagen, die nächsten drei Spiele sind vor allem für Borussia Dortmund entscheidend. Wir können, und davon bin ich überzeugt, mit drei Siegen die Champions League noch erreichen. Ich spüre auch bei den anderen Mannschaften, dass jetzt der Kopf ein wenig dazu kommt, auch gewisserweise eine Nervosität einsteigt, der eine oder andere Club vielleicht auch spürt, wir haben jetzt doch was zu verlieren. Und ich glaube, in der Rolle des Jägers sind wir sehr, sehr gut und nah dran. Aber dafür brauchen wir drei erfolgreiche Spiele. Ich glaube, dass jeder bei uns im Kader, jeder Spieler zum einen auch den Anspruch hat, aber auch die Erwartungshaltung von Vereinsseite natürlich ist, auch in der neuen Saison in der Champions League zu spielen. Das haben wir klar formuliert. Das ist der wichtigste Wettbewerb für uns, weil er uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich extrem wichtig ist. Und deswegen werden alle bis zuletzt alles geben. Ich glaube, wir sind richtig gut in Form. Wir haben in den letzten Wochen einige Spiele gewonnen ich glaube, die Lust jetzt, noch mindestens eine Mannschaft abzufangen, ist sehr, sehr groß. Und deswegen fokussieren wir uns volle Pulle auf diese Rolle.
Lieber Champions League oder lieber DFB-Pokal, Sebastian?
Lieber Champions League und den DFB-Pokal. Aber in der Reihenfolge. Also ich glaube, dass die Champions League für uns nochmal als Verein eine deutlich wichtige Rolle spielt, auch um das Renommee auch europaweit behalten zu wollen. Wir sind ein großer Club. Wir haben in diesem Jahr Schwierigkeiten gehabt, ja. Aber wenn wir mit einem blauen Auge in diesem Jahr davon kämen, wäre es gut. Und es wäre trotzdem, muss man auch sagen, noch eine großartige Leistung. Denn bis vor dem Wolfsburg-Spiel hätten wir das verloren, wären es 8 Punkte gewesen. Jetzt sind es nur noch 2. Wir sind nah an Frankfurt dran. Also die Mannschaft hat schon nochmal Fahrt aufgenommen. Wir haben ein paar Sachen verbessert, verändert. Und wir sehen uns jetzt auch in der Lage, das zumindest noch zu erreichen. Und der DFB-Pokal ist trotzdem, ich meine, war 4-mal in Berlin. Ich habe ihn leider nur einmal gewinnen können. Aber es ist ein großartiges Event. Es ist ein großartiger Wettbewerb. Leider ohne Zuschauer. Da wird einiges verloren gehen, gerade im Finale in Berlin. Aber warum sollen wir nicht beides mitnehmen? Sehe ich jetzt im Moment eigentlich kein Problem.
Wenn dein Wunsch in Erfüllung gehen sollte, wie würdest du die Saison bewerten? Welche Note würdest du der Spielzeit geben?
Ja, ich hatte es anfangs ja schon gesagt. Ich glaube, im DFB-Pokal-Finale zu stehen, in der Champions League im Viertelfinale, da kann man überall einen Haken dran machen. Da sind die Erwartungen erfüllt. In der Bundesliga hängen wir hinterher. Aber wenn wir die Champions League noch erreichen, dann glaube ich, können wir am Ende trotzdem noch stolz sein auf das, was wir am Ende gedreht haben, aber auch hoffentlich nur dann.
Sebastian, ich sage danke. Wir wünschen euch alles Gute, dir natürlich persönlich ganz besonders. Und nächstes Spiel ist gegen Leipzig. Ne? Da könnt ihr ja schon mal schauen, wie es im Pokal dann zur Sache gehen könnte. Also alles Gute nach Dortmund. Ja. Vielen Dank für deine Zeit.
Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach München. Ciao.
So, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Marcel oder mit Lena. Nee, du machst das mal für uns jetzt bitte. Schauen wir mal auf das 1:0. Das Spiel war ja relativ schnell entschieden, kann man sagen. Ne? Was macht Kiel da falsch?
Ja, ich denke, sie verteidigen halt einfach zu passiv und ja, verlieren die Gegenspieler dann teilweise auch aus den Augen. Und dann hat Dortmund natürlich die Qualität und nutzt den Raum aus und sind dann halt auch eiskalt vor dem Tor. Und es ging halt einfach zu schnell und zu einfach gestern.
Hattest du auch den Eindruck? Ich fand, die erste Viertelstunde fand ich Kiel gar nicht
Thomas
so schlecht.
Thomas Breuk gestern bei der ARD hat an der Stelle was ganz Schlaues, fand ich, gesagt. Er hätte jetzt aufzeichnen müssen, wie die stehen, die Dortmunder. Also wer spielt wo? Er sagt, das konnte ich. Über lange Strecken der ersten Halbzeit konnte ich dir nicht sagen, wer wo spielt, weil die ständig in Bewegung waren. Und das hat die Kieler bei dem Tor ganz besonders überfordert. Einer zieht zwei raus. Und die sind den Leuten hinterhergelaufen, haben es versucht. Dann war wieder einer frei. Also das war schon unheimlich viel Bewegung und sie haben Tempo reingekriegt und sie hatten von Anfang an die Mentalität, wie du gegen einen Zweitligisten, du bist die bessere Mannschaft, aber du musst es ihm zeigen, spielen musst.
Das Gute hier bei uns ist ja, wir können das aufzeigen. Das machen wir jetzt mal anhand des 2:0.
Ja, das 1:0, was wir uns gerade angeschaut haben, passiert in der 16. Spielminute. Uns ging Schlag auf Schlag weiter. 23. Spielminute, dann schon das 2:0 für Borussia Dortmund. Wieder der Torschütze am Ende Reyna gewesen. Hier sehen wir 4 Dortmunder, allesamt Richtung gegnerischem Tor logischerweise unterwegs in der Offensive. Und dann ging es eben zack, zack, zack. Und gleich sehen wir dann auch, wie die Tore oder das Tor gefallen ist. Das war nämlich eine Hacke nach der anderen sozusagen. Also hier sehen wir Hacke Nummer 1 von Marco Reus. Zack. Und dann kommt die nächste noch hinterher, weil es so schön war und so gut funktioniert hat. Und dann ist das Ding drin. Also, wunderschönes Tor. Und da hat man eben relativ schnell an diesem Abend gemerkt, bei Dortmund läuft es einfach, eben auch mit der Hacke.
Bevor wir das jetzt zu sehr feiern, muss man natürlich auch sagen, dass die Kieler gestern nicht ganz bei der Sache waren, vor allen Dingen auch körperlich und läuferisch nach ihrer Quarantäne.
Quarantäne, genau.
Ich glaube, das war überhaupt kein Maßstab, was die Dortmunder da gespielt haben gestern. Also es war ein Trainingsspiel wie vor der Saison, für den Gegner auch. Und ich glaube, das sollte man jetzt nicht so feiern, als das jetzt schon der Durchbruch zu wirklich wieder goldenen Zeiten war.
Aber wenn noch mal jemand meckert, warum Jogi Löw so gerne Marco Reus nominiert, da genau hinschauen. Das war klasse, deshalb macht der Jogi das.
Ja, aber das war das ganze Spiel war Borussia Dortmund. Du siehst immer, wenn sie so spielen, sagst du einerseits, hey, super, andererseits sagst du, dann war das doch nicht euer Ernst, was ihr hier über lange Strecken der Saison in X Spielen vergurkt habt. Das kann doch nicht euer Ernst sein, wenn ihr das alles könnt. Und Marco Reus, wenn du das siehst, dieses Tor war ja, da war ja kein Kasperltheater, sondern das war die einzige Chance, den Ball so mitzunehmen. Das musst du mal machen, so den mitziehen, obwohl er da hinten ankommt. Und dann diese zwei Hakentricks waren ja zielgerichtet. Ja, das war schon prima, aber da war es vorbei. Und da haben die Kieler hätten sich gerne so eine halbe Stunde lang wieder in irgendeinen Modus gebracht mit 0-0. Das hat aber leider nicht funktioniert. Mal nach einer halben Stunde konntest du dich wieder in den Bus setzen und möglichst schnell nach Hause.
Was machen wir denn mit dem Trainer jetzt, Edin Terzic? Spielfreude ist zurück, so haben wir gesehen.
Wie Kehl das doch sagt, das ist so, ganz einfach. Und natürlich hat er sich verdächtig gemacht, weil er unter Druck, als sie ihn geholt haben, genau. Und da gab es ja auch ein paar Dellen, und da dachtest du, na, sehr eloquenter junger Mann, aber reicht wohl nicht. So, und das alles hingekriegt, nicht an dem Spiel gestern gemessen, sondern so, die, wie sie in den letzten Wochen sich an Platz 4 ranrobben. Also er hat gezeigt, dass er mit der Mannschaft umgehen kann, mit Charakteren von 17-jährigen Kindern bis Hummels, dass die mitziehen.
Okay, was würdest du ihm denn raten?
Schwer.
Also ich meine, es ist ja viel Bewegung gerade auf dem Trainermarkt.
Ja, ja, genau. Haben wir noch nie gehabt, so eine Situation wie jetzt. Also wenn du mal dich mal an Weihnachten, an die Weihnachtszeit zurückdenkst, von dem Moment an bis zum Ende der Saison werden, glaube ich, 12 oder 13 Bundesligisten in der neuen Saison mit einem neuen Trainer starten. Das haben wir noch nie gehabt. Zu dem Thema Terzic, darf ich auch nicht vergessen, zu welchem Zeitpunkt hat sich Borussia Dortmund entschieden, da einen neuen Trainer zu holen. Ich glaube, wenn es zu dem Zeitpunkt so gelaufen wäre, wie es heute läuft, dann hätte man da bestimmt noch mal drüber nachgedacht. Steht mir nicht zu, ich kenne den Mann nicht, aber ich persönlich bin dabei einfach, Draxler ist schwer. Gerade auch, wenn das passiert. Und ich glaube im Übrigen auch dran, dass Dortmund die Champions League noch erreicht. Das Endspiel im Pokal ist ein 50-50-Ding. Aber stell dir das mal vor, er gewinnt einen Pokal und qualifiziert sich noch für die Champions League. Ja. Ja, dann ist es schwer. Ich glaube, das ist eine schwierige Konstellation. Und der Mann hat ja dann auch bewiesen, dass das kann. Und bei der Marktsituation in der Bundesliga wird es die ein oder andere Anfrage auch geben. Und dann sehe ich ihn irgendwo als Cheftrainer in der neuen Saison und nicht als Co-Trainer unter Marco Rose.
Lena, und wo geht er hin?
Ich finde es auch schwierig für ihn, aber ich finde es gut, dass sie jetzt erstmal Ruhe mit dem Trainerwechsel bis zum Ende der Saison, bis sie da abwarten. Ja, ich finde es auch schwierig, wenn er jetzt quasi dritter Co-Trainer wird. Also gar nichts mehr so richtig zu entscheiden. Und geht nicht. Ich weiß nicht, ob er sich damit auch dann selber einen Gefallen tut oder ob er dann sagt, okay, ich gehe einen anderen Weg.
Sein Anspruch wächst ja auch, ne? Oder?
Er soll
oder
vor allen Dingen den Moment jetzt mal genießen. Aber es gibt ja auch Gründe dafür, warum sich der Verein für Marco Rose entschieden hat. Man muss jetzt aufpassen im Überschwang der Gefühle, dass man Terzic auch nicht überhöht. Schaut man sich die Rückrundentabelle an, dann ist Mainz immer noch vor Borussia Dortmund. Und es gab Phasen in dieser Saison auch mit Terzic. Da
aber die, konnte sind, man fast, den die sind vor allen, ne?
Vor allen, ja. Konnte Mainz, also Mainz. Ja, aber immerhin. Gespielt. Konnte man aber den Eindruck gewinnen, dass ihm das auch entgleitet. Borussia Dortmund ist ein sehr großer Verein. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man heute diese Entscheidung noch mal treffen müsste zwischen Rose und Terzic, ob man wirklich die für Terzic treffen würde. Denn Rose bringt eine ganz andere Erfahrung mit, auch High Level. Und Terzic ist da noch ein Berufsanfänger, das muss man so sagen. Vielleicht wäre es ganz gut, ihn woanders hinzuschicken, zu sagen, reife da weiter, geh diesen Weg weiter und vielleicht kommt deine Zeit bei Borussia Dortmund dann später noch.
Dann sag doch mal, wohin. Die Frage ist noch nicht beantwortet.
Ja, man macht doch das Dominospiel von hinten. Sag doch mal, wer also da zum Beispiel in Richtung
sprich deutlich bitte.
Könnte es doch sein, dass da alle Scheine sind so rumgefallen und hier ist eine Lücke zum Beispiel. So. Das, aber ob er schon so weit ist und ob die beim Club, bin genauso bei dir. Sie wollten ihm eine schöne Brücke bauen. Pass auf, wir holen du aus deinem Wohlfühl. Nachwuchs holen wir dich raus und du hilfst uns jetzt und danach musst du dir keine Sorgen machen, du bist safe. So, vielleicht war das nicht ganz zu Ende gedacht, nur sie mussten von heute auf morgen was entscheiden, sie haben sich auf ihn gesetzt, sie haben Recht behalten, so und jetzt kommt eine Situation, aber ich denke, sie werden vergleichsweise entspannt damit umgehen können. Ich bin bei dir, der wird niemals, setzt er sich als dritter Mann da hinten hin, bei jedem Unentschieden hörst du, wenn die Südtribüne auch noch voll ist, dann hörst du es relativ deutlich. Das ist für Rose dann auch nichts. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel über die zweite Liga geht. Warum nicht? Er macht einen sehr intelligenten, ruhigen Eindruck. Hm. Ich glaube nicht, dass er durchdreht jetzt und sagt so, aber jetzt unter was weiß ich, Cheftrainer ab Platz 3 mache ich es nicht. Sondern ich denke, er ist in einer guten Position, die hat er sich erarbeitet. Die Dortmunder werden jetzt mit ihm auch in Ruhe reden drüber. Aber es muss ein Angebot kommen, wenn keins kommt. Vielleicht sagt er auch, komm, ich nehme lieber wieder Nachwuchs und lass euch mal machen hier oben. Setz mich nicht als dritter Mann irgendwo auf die Bank.
Druck? Ja klar, er war jahrelang Co-Trainer, jahrelang unter Slaven Bilic gearbeitet als Co-Trainer. Ist das erste Mal in dieser Cheftrainerrolle. Und ich kenne einige ehemalige Co-Trainer, die dann Cheftrainer wurden. Prominenteste Beispiel ist Peter Hermann, der hat mir mal vor vielen Jahren gesagt, Kalli hätten damals mal ein paar Spieler auf die Cheftrainerposition gesetzt, und hat er gesagt, nie wieder. Ja? Vielleicht ist der Mann auch in der Situation, das wissen wir ja alle gar nicht, der sagt, um Gottes Willen, die 4 Monate oder 5 Monate, die haben mir gereicht. Und bitteschön, ich gehe da wieder mal in Rückmannglied zurück, weiß man nicht. Ne?
Also den Eindruck macht er sicherlich nicht.
Finde ich auch.
Also und es werden ja, wir haben es ja gerade gehört, es werden so viele Trainerposten frei und ich glaube, das Ende ist noch nicht abzusehen, was da noch alles passiert. Da wird sich schon in der Bundesliga ein Club finden, der ihn nimmt und und da wird er auch wahrscheinlich gut arbeiten. Ja.
Ein herrliches Thema für gleich, Alfred, weißt du natürlich. Über Haaland wollen wir auch noch mal sprechen. Also was waren in den Aussagen von Sebastian Kehl rauszuhören und dann natürlich das große Thema Julian Nagelsmann. Wie ist das Ganze abgelaufen? Warum ging das eigentlich so schnell und wie teuer wird die ganze Geschichte denn wirklich? Kurze Pause, sind gleich wieder dran. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass und noch beim Thema Borussia Dortmund. Wir haben Sebastian Kehl eben gehört. Marcel, Erling Haaland ist ja das große Thema nach wie vor. Wenn Sie jetzt nicht die Champions League schaffen, also nicht mindestens Platz 4, müssen Sie ihn verkaufen?
Ich finde es immer noch nicht das große Thema. Das wird dann ein großes Thema, wenn er auf die Aubameyang und Dembélé-Schiene abgleiten würde. Also wenn der Spieler selber oder
Sancho. Das macht
Sancho
er nicht bisher. Ne?
Es gibt die Möglichkeit, entweder du fällst ins Loch, weil du sagst, Mensch, Sancho, Anfang der Saison wollte zu Manchester United, ging nicht. Und dann war der erstmal mit sich selber traurig. Hat aber keinen Terz gemacht. Aber Aubameyang, Dembélé, die haben Terz veranstaltet. Und dann machst du einen Club, treibst du den zum Wahnsinn. Und
na, hier macht der Berater den Terz aber.
Bitte?
Hier macht aber der Berater den Terz dann, ne?
Naja, das ist, der macht sein also, Ding und die kennen ihn lange, die haben über mit Mkhitaryan mit ihm genug Zinnober gehabt, das weiß ich ganz gut, was da los war. Die waren alle schon unter der Decke, dann haben sie sich irgendwo eingependelt. Er macht das, was er tun muss. Wenn du ihn fragst, welcher Club, Herr Raiola, zahlt denn die 150, die es sein werden? Sagen Sie es mir mal. Ja, Real Madrid. Nee, Real Madrid.
Na, er sagt ja, alle 12 Clubs, die auch die Super League im
Grunde gründen wollen. Die können jetzt 150 total.
Sagt er, habe ich ja gesagt, nicht ich.
Ich will die Frage, ob er außer Barcelona und Real, ja, ob das für ihn so spannend wäre. Du musst ja gucken, wer spielt dann noch, welche Rolle. Mhm. In Dortmund hat er jetzt eine Rolle, wo er noch ein, würde ich ihm auch so schon raten, ein Jahr noch auf dem Level und danach gucken wir mal. In Madrid hast du Benzema, bei Barcelona hast du manchen und einige und vor allem hast du kein Geld. So. Und es sind Corona-Zeiten. Das heißt, Raiola, selbst wenn es nur ums Geld ginge, kann der Raiola erzählen, pass auf, wenn Corona mal vorbei sein sollte und irgendwann wird es ja wieder halbwegs sich einpendeln, dann kriege ich 30 Millionen mehr, als ich sie jetzt kriege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid heute sagt, zumal die auch an Mbappé, Perez interessiert ist, das Stadion kostet sie, glaube ich, 500 Millionen. Ja. So, irgendwo ist auch bei da, wo du immer denkst, die drucken ihr Geld. Na, die, auch die können ihr Geld nicht drucken. Irgendwo ist dann eine Grenze erreicht. Und deswegen macht Raiola Sinn. Macht Geräusche. Und natürlich werden die noch mal laut werden, wenn sie die Champions League nicht schaffen sollten. Und dann kam sie, letzter Satz, dann haben sie einen neuen Trainer. Also als Einstieg für Marco Rose sagst du, pass auf, prima Kader, Haaland musst du jetzt vergessen. Das musst du anders lösen. Ist auch kein Einstieg. Also die Dortmunder müssen nicht. So verzweifelt werden sie auch nicht sein, wenn sie die Champions League nicht erreichen, dass sie aus finanziellen Gründen sagen, so, wir müssen jetzt schnäppchenmäßig.
Gibt es überhaupt einen Verein für ihn im Moment?
Ja,
sportlich natürlich.
Sportlich klar. Ganz klar. Ich glaube ich immer, dass da alle 12 dran sind. Aber vergiss dir in der Diskussion eins: Der hat ja auch noch ein Riesengehalt, was er dann mitbringt. Ja? Also der Mann wird richtig Geld kosten in seinem nächsten Vertrag. Ich möchte nur noch mal eins sagen, weil du sagtest ja, der Berater macht da Theater. Also ich glaube, wenn ich jetzt in den Medien so auftreten würde, sagen wir mal in der Causa Toni Kroos, dann glaube ich, würde ich einen Anruf erhalten vom Toni und der würde sagen, halt mal einen Ball flach. Also das ist schon immer irgendwo so ein Zusammenspiel. Ja? Das macht der Vater.
Jetzt ist Toni aber ein bisschen älter als Haaland.
Ja, das hätte der Toni aber auch schon mit 19 gemacht, okay, oder mit 20. Okay. Aber ich finde, du kannst jetzt nicht nur den Berater, ne, dann muss er einen einfangen. Also warum, wieso, weshalb? Ich finde jetzt aber auch die Aussage, die man da gerade gelesen hat, nicht unbedingt so dramatisch, ja? Sondern dass man sagt, wenn so ein Club kommt, dann ist es immer schwierig, da Ruhe in dem Thema zu behalten. Das ist ja ganz klar, dass dann Emotionen hochkommen bei so einem Spieler. Ja? Und gerade dann, wenn es so läuft, wie es gerade für diesen Spieler läuft. Also schau mal Alaba. Wann ist Alaba zugegangen? Das ist passiert vor 3-4 Wochen. Und ich weiß es wirklich, man musste warten, was passiert mit Ramos, wie ist die Situation. Das ist ein ablösefreier Spieler, der gerade mal vor 3 Wochen gemeldet wurde. Ob das jetzt vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten unterschrieben wurde, aber es war lange der Fall. Eins dürfen wir natürlich nicht vergessen, hier wird viel über Real Madrid und Barcelona gesprochen. Ich glaube, wenn sich Manchester United als Beispiel mit den Investoren im Rücken für diesen Spieler interessieren und man weiß, das ist das Momentum, diesen Spieler zu kriegen, du hast damit einen Stürmer für die nächsten 10 Jahre, dann wird dann vielleicht auch mal irgendwo was vorfinanziert. Also ich glaube, dass die englischen Clubs mit ihren Investoren nicht die Probleme haben, die Spanier gerade haben oder wir in Deutschland. Ja, da kommt dann schon mal jemand.
Aber Dortmund kann doch sagen, pass auf, egal was passiert, Champions League. Wenn sie die Champions League nicht schaffen, dann glaube ich, müssen sie sich zumindest gerade hinsetzen und sagen, so, ja, weil wir werden es ihnen ja lang genug mitteilen, dass es jetzt schwer wird, Haaland zu halten. So, und dann muss jemand kommen, aber kann nicht kommen und sagen, worüber können wir verhandeln, sondern dann werden die ein Limit, ein 150 Millionen, denke ich, das Preisschild, so absurd das alles klingt, werden sie es hinlegen und sie werden nicht darunter gehen müssen. Ich glaube nicht, dass sie
in Corona-Zeiten 150 Millionen ist natürlich. Aber dass da jetzt nur der Berater irgendwie die treibende Kraft ist, ist ja nicht nur die halbe Wahrheit. Entschuldigung, da mischt ja auch der Vater mit. Und beim Vater gehe ich davon aus, dass er auch für den Sohn spricht. Gehe ich zumindest von aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so Haaland und sein Vater in nächster Saison Europa League spielen möchten. Nein, glaube ich einfach nicht. Und sobald das passieren sollte, wird auch möglicherweise ein Prozess eintreten, den der BVB schon mit Aubameyang und mit Dembélé leider erlebt hat. Und nochmal, Marcel, ich weiß nicht, ob der BVB, wenn die Champions League nicht erreicht wird, auch ganz froh wäre, wenn 150 Millionen in die Kasse gehen.
Nochmal, wenn 150
Borussia kommen,
du bist Europa League, dann glaube ich auch, können die nicht sagen, dann stimmt es, was Raiola sagt, da kannst du nicht sagen, schleicht's euch, sondern das musst du dir dann sehr wohl anhören. Aber nicht, wenn die kommen und sagen, pass auf, Corona-Zeiten, ihr habt eine Europa League, also da muss keine Eins davor stehen. So wie das mit Sané gelungen ist, mit City. Das glaube ich nicht.
Ich kenne den Vertrag nicht von dem Spieler. Es gibt ja auch noch so ein Wort, das da heißt Ausstiegsklausel. Ich weiß nicht, ob er in der kompletten Laufzeit keine Klausel hat. Würde mich bei Raiola wundern. Aber spielen wir mal das Ding
angeblich ja nächste Saison.
Er hat eine. Und dann bist du doch schon in einer ganz anderen Diskussion. Ne? Aber das wurde ja hier gerade richtig gesagt. Ja. Wir mal abwarten, wie die Saison ausgeht. Und dass Dortmund sich da positioniert, wie Sebastian Kehl das eben gemacht hat, absolut nachvollziehbar.
Aber glaubst du wirklich, ein englischer Verein würde auch 150 Millionen zahlen?
Für den Spieler? Für den Spieler? Es gibt in Europa zwei Spieler. Das ist für mich für die nächsten 10 Jahre. Ich möchte mal ein Jahr erleben, wo der Mann nicht irgendwo auf einem Treppchen steht beim Ballon d'Or, wenn es um den Weltfußball
geht. Wer ist der Zweite?
Ja, er und Haaland. Er und Mbappé. Das sind für mich die beiden Spieler. Ganz klar.
Das ja, aber alle, die da jetzt mitmischen und ihr eigenes Spielchen gerade machen, Raiola, der Vater, die sollten einen Fehler nicht machen, nämlich den BVB zu unterschätzen. Der BVB muss diesen Spieler nicht verkaufen, auch nicht pandemiebedingt und auch nicht, um andere Einnahmeverluste irgendwie hinzubiegen. Sie haben da noch die Personalie Sancho, die hängt da natürlich mit dran. Da gibt es ein Agreement, den abzugeben. Und damit sind ganz viele Sorgen, selbst wenn man die Champions League verpasst, erst einmal weg. Und der BVB ist nicht dafür bekannt, dass er da wankelmütig wird. Die haben das auch bei Lewandowski schon mal sehr gut durchgezogen.
Aber ich glaube nicht, dass der Spieler dann glücklich ist, wenn er Europa League spielt. Und was will man mit einem Spieler, der unglücklich ist? Das ist ja die nächste Frage.
Ja, das ist ja der Punkt.
Genau, also
läuft es auf
Also es hängt alles daran,
Aubameyang
ob sie schaffen
oder hinaus nicht. Ja. Oder nicht. Lewandowski war auch ein großes Risiko. Das war eine simple Abwägung. Er schießt uns nächstes Jahr in die Champions League, also brauchen wir das Geld jetzt nicht, können wir gegenrechnen. Oder macht er uns hier Theater? Und sie haben sich dafür entschieden und Lewandowski hat nachgewiesen, dass er ein ruhiger Profi ist, der sein Ding richtig durchgezogen hat. Der konnte dann gehen. Das war beispielhaft. Ist der junge Mann auch so gefestigt in sich und sagt, okay, pass auf, nächstes Jahr, es regnet dann noch mehr Mana. Also wenn der eins drüber rechnet, Corona vorbei, kommt vielleicht noch zwei, drei Digits mehr rein. Also wegen Geld muss der nicht jetzt schnell was machen.
Und bei Lewandowski waren auch Berater im Spiel, die auf der Saubermann-Skala jetzt keinen hohen Wert erreichen würden. Ja,
aber er ist das, was er ist, ein Profi. Und er hat das professionell durchgezogen, die Dortmunder haben in dem Fall recht behalten. Aber natürlich hast du das Risiko.
Ja. Wenn, musst du dafür nicht zahlen, er ist, was er ist?
Bitte? Wenn du sagst, das ist doch trotzdem, zahle ich dir.
Ja, das ist...
Ich weiß nicht, wie hoch die Latte hängt.
Ja, dann kannst du gleich 6 zahlen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie hoch die Latte hängt. So, es gab ja noch, also wir warten die nächsten 3 Spiele natürlich ab, wie es dann mit Haaland und Borussia Dortmund weitergeht. Es gab am Freitagabend ja noch ein 2. Halbfinale und darum kümmern wir uns jetzt.
Bremen gegen Leipzig hieß nämlich das Duell am Freitagabend. Hat länger gedauert, als sich die Leipziger das vielleicht vorher vorgestellt haben. Bremen so stark wie lange nicht unterwegs gewesen, insbesondere was Kampfgeist anging. Wir sind aber mittlerweile in der 120. Spielminute. Wir wollen uns nämlich das 2:1 von Leipzig anschauen. Forsberg am Ende der Torschütze gewesen. Er ja auch in der 114. erst eingewechselt worden, dann in der 120. plus 1 getroffen. Und das Ding dann am Ende last minute sozusagen zugemacht. Man muss eh sagen, die Joker bei Leipzig waren eigentlich die entscheidenden Spieler am Ende. Wang hat nämlich hier die Vorlage gegeben und vorher auch das 1:0 schon erzielt für Leipzig. Und auch er wurde ja erst in der 90. Minute, glaube ich, eingewechselt. Also Leipzig im Pokalfinale mit dabei.
JJ, was ist denn in Bremen los? Ne? Du bist ja vor Ort mit Florian Kohfeldt. Jetzt hat er wieder ein Spiel mehr. Und was ist nach der Saison? Was sagt man? Was weiß man?
Es ist alles ein wenig undurchsichtig und es war mit Sicherheit nicht Werder-like, was da die letzten Tage passiert ist, dass auch ein Verein wesentlich dazu beigetragen hat, den Trainer so auf die Lichtung zu stellen. Was jetzt klar ist durch dieses Spiel am Freitagabend ist, dass Kohfeldt Punkte gemacht hat, dass er gezeigt hat, dass er ein guter Trainer ist und dass er nicht das Kernproblem bei Werder Bremen ist. Aber wenn man bei Frank Baumann genau hinhört, Frank Baumann ist ein Meister des offenen Hintertürchens, dann ist das auch wieder eine sehr schwammige Aussage jetzt. Er sagt, diese Wenn-Dann-Konstellation, wenn wir so jetzt dann auch gegen Leverkusen spielen, dann bin ich überzeugt, dass wir mit Kohfeldt die Klasse halten können. Damit ist natürlich nicht
nichts, gesagt, wenn sie, nicht, wenn, sie, ne? wenn sie nicht gewinnen. Ne?
Genau.
Also ich meine, oder?
Genau. Aber ich bin schon sicher, dass Florian Kohfeldt am Freitagabend sein letztes Pokalspiel für Werder Bremen gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen im Moment, dass er von sich aus noch einmal in eine weitere Saison in Bremen geht, weil er ist jetzt auch an so einem kritischen Punkt angekommen. Ich glaube, das merkt er gerade auch, dass das Vertrauen im Verein jetzt ein bisschen geschwunden ist in den Gremien. Da musste Frank Baumann schon vehement kämpfen, um ihm dieses letzte Chance-Spiel gegen Leipzig noch zu geben. Und Bremen verliert jedes Jahr an Substanz. Es war ja kein Betriebsunfall, dass die letztes Jahr in der Relegation sich gerettet haben. Dann verlieren sie noch wichtige Spieler wie Klaassen und andere. Und jetzt sind sie wieder in diesem Drahtseilakt auf dem Weg schaffst du den Klassenerhalt oder schaffst du ihn nicht. Wenn er sich entwickeln will, Florian Kohfeldt, wird das in Bremen kaum möglich sein. Die müssen auch im Sommer, haben sie schon gesagt, wieder zwei Leute gehen lassen.
Wie sinnvoll oder unsinnig, Alfred, war dieses Ultimatum an Florian Kohfeldt von Vereinsseite?
Ja, war das denn ein offen ausgesprochenes Ultimatum? Das war ja eher so unterschwellig. Ne? Und man weiß ja immer nicht, wer das dann letztlich...
Man musste dreimal nachfragen, um es so richtig rauszuhören.
Aber es wäre ja klar gewesen, wenn sie jetzt gestern, oder vorgestern war es ja, wenn sie vorgestern hoch verloren hätten gegen Leipzig, wäre in der prekären Situation auch noch den Klassenerhalt schaffen zu müssen, Kohfeldt wahrscheinlich wirklich nicht mehr haltbar gewesen. Er hat es jetzt in dem einen Spiel, oder die Mannschaft hat es geschafft, durch unglaublichen Einsatz das nochmal hinzukriegen. Ob das hilfreich war, wird sich am Ende der Saison zeigen. Aber ich glaube, wenn er verloren hätte, wäre er weg gewesen. Und ich meine auch zu Recht.
Ja, aber eins hat der Freitagabend gezeigt. Eine Mannschaft, die den falschen Trainer hat oder ein Problem mit dem Trainer, die tritt nicht so auf wie Werder da am Freitagabend.
Und das war auch nicht, aber vorher mehrfach so aufgetreten.
Und ich sage,
deswegen war das doch das
Ultimatum. Also, ja, aber vielleicht. Bitte nicht vergessen, das ist ein Halbfinale im Pokal. Ich meine,
also wenn... Und vielleicht ist da ein bisschen was passiert am Freitag.
Da brauchst du gar keinen Trainer
normalerweise, behaupte ich jetzt mal so. Weil die können doch die Tabelle lesen. Und die Schussfahrt, in der die drin sind, also irgendwann ist dann mal gut. Und wenn die Mannschaft ihm nicht mehr folgt, und den Eindruck hattest du, Augsburg und was weiß ich, das war Union, das war ja nicht zum Angucken. Also sagst du, pass auf, da hast du doch, brauche ich kein ausgesprochenes Ultimatum. Das passt, das geht einfach nicht mehr. Und dann muss ein Club, wie ich finde, handeln. Ich bin der Letzte, der sagt, Trainer rausschmeißen. Aber wenn der Moment da ist, wo die Mannschaft das, was sie, sie muss ja nicht plötzlich brillieren, aber sie muss ja wenigstens so auftreten, weil es ihre einzige Chance ist, Abstieg zu verhindern. Wenn die das nicht schafft, dann stimmt das mit der Einstellung nicht. Der Trainer kriegt es nicht hin. Und dann musst du reagieren. Das war ja in Köln zum Beispiel. Ja. Es gibt dann den Aktionismus, der gar nicht der ist alternativlos.
Kannst du nichts machen. Ne?
Und gestern, das ist möglicherweise, ist es ein Scheinerfolg, die Art, so aufzutreten. Wenn sie das am Wochenende nicht hinkriegen, dann geht es nicht um Kohfeldt, sondern da seid mir nicht böse, dann Tabelle lesen, nur noch zwei Spiele. Danach, dann geht es um Werder möglicherweise.
Du darfst sofort antworten, wir machen nur einen einzigen Spot. Es geht ruckzuck. Also JJ, wir haben öfter auch ein anderes Gesicht gezeigt als Freitagabend. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Absolut.
Und jetzt hangelt man sich von Spiel zu Spiel? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, aber ich glaube, da ist was passiert an dem Freitagabend. Denn das war nicht nur ein anderer Matchplan, eine andere Herangehensweise. Werder Bremen, die Mannschaft, die sonst kaum vor das gegnerische Tor kommt, war plötzlich mit langen Bällen immer da vorne und hat Stress erzeugt. Und es war auch eine Aufstellung, die sich deutlich unterschieden hat von dem, was in den Wochen zuvor war. Zum Beispiel ohne Milot Rashica, den der Verein mal offiziell mit muskulären Problemen abgemeldet hat, wollen wir mal glauben, aber Fakt ist, genau dieser Rashica, der sonst als unersetzlich galt, der musste in den letzten Spielen zum Jagen getragen werden in Bremen. Und das musste am Freitagabend da keiner. Das war eine Mannschaft, die hat 120 Minuten gefightet und gekämpft. Die eigentliche Überraschung ist ja, dass die vorher schon so früh 30 Punkte hatten, da unten, bevor diese 7 Spiele kamen. Was ich halt merkwürdig finde bei Werder Bremen ist, dass sie ihre Qualität nicht realistisch einschätzen. Man hat doch nach 4-5 Niederlagen überhaupt nichts gehört aus Bremen, dass der Alarm wäre, weil sie immer gesagt haben, dann kommt Mainz, dann kommt Union und dann sichern wir die Klasse.
Genau, genau.
Aber das ist natürlich eine falsche Einschätzung.
Lena, so ein Last-Minute-Niederlage. Jetzt sagen Sie natürlich, ja, wir haben gekämpft, wir haben gut gespielt. Zieht das einen noch mehr runter oder
gibt einem
das noch ein bisschen
Für mich stellt sich erstmal nur die Frage, es ist ein Pokalspiel. Und Pokalspiel weiß jeder Spieler auch, es geht um das Finale. Und vielleicht hat die Mannschaft so eine Eigenmotivation auch gezeigt und hat sich so zusammengeschweißt und wollten unbedingt ins Finale. Und ich glaube, jetzt kommt es darauf an, was sie für ein Gesicht zeigen in der Liga. Und ganz genau. Man wird sehen, was es gebracht hat, dieses Spiel. Ob es wirklich nur eine Einstellungssache war, weil es ein Pokalspiel war, oder war das doch Kohfeldt, der die Mannschaft dann wirklich so gut eingestellt hat?
Ja, wir gehen mal rein ins Spiel vom Freitagabend. Da gab es einen Elfmeter. Also.
Fast.
Nee, es gab ihn erstmal, ne? Oder? Also Selke. Gefällt, wird jetzt gefällt.
Lena, was sagst du? Jetzt hier, Selke, wäre schön, wenn er mal das eine oder andere Tor so feiern würde.
Also, allein für den Jubel. Ja,
war kein Elfmeter.
Aber gut, Manuel Griffe steht erst daneben fast, ne? Oh, nee, dahinter steht er jetzt, da sieht man's.
Ja. Trotzdem. Er hat ihn erst gegeben, für ihn war das erstmal klar.
Hier sehen wir es nochmal.
Aus der Position, vielleicht stand er nicht optimal, Greve, und...
Ja.
ich finde es gut, dass er es sich nochmal anschaut und dann wieder den Elfmeter zurücknimmt, weil es war keiner.
Also dass es keiner war, ist glaube ich unstrittig.
War er Stürmer vorher schon fast, ne?
Ja. Aber dass er danach noch jubelt, wie die Art dieses Jubels, allein dafür muss man den Elfmeter schon aberkennen.
Ja.
Passt auch nicht zu Werder Bremen.
Warum jubelt er so? Also das ist ja die Frage. Also er weiß ja, dass er es eine Schwalbe war.
Er wollte den Elfmeter und er hat dann gekriegt und dann gejubelt.
Das zeigt, wie emotional aufgeladen die Spieler waren. Wobei Selke hat auch schon mal einen Ehrentreffer zum 1:4 so bejubelt. Also das kauft man bei dem mit ein.
Es gibt so Stürmer übrigens. Kannte ich auch immer aus meiner Vergangenheit, muss ich ehrlich sagen. So, 1:1, Ausgleich. Nee, das 0-1 natürlich. Entschuldigung, was habe ich gesagt? 1-1. Schon viel zu weit wieder, siehst du. Hier ist die Frage, man sieht das im ersten Moment nicht so richtig. Marcel, ist das ein Foul von Paulsen oder nicht? Achte auf unsere, du kennst ja unsere vielen Einstellungen. Also hier ist noch nichts zu sehen. So, jetzt kommt der Ball da in den 16er. Hey, ihr guckt alle ganz gespannt, ne? Ich weiß.
Mal bitte.
Also Wang macht das Tor. Pass auf, hier, guck. Jetzt.
Ja, aber da ist der Ball schon weg. Also es ist ein Kontakt. Nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Das habe ich endlich nach vielen, vielen Jahrzehnten habe ich das richtig verinnerlicht. Das ist weil ich auch immer geguckt habe. Berührt er ihn im Strafraum?
Julian hat gesagt,
glaube nicht.
Kann man auch geben.
Also wenn
man gewinnt, kann man das natürlich mal leichter.
Ja nicht und wenn da ein Videoschiedsrichter reingeht in die Nummer, ja, dann hört auf. Dann ist Schluss. Das ist eine Nummer, wenn der Schiri sieht und lasse ich vielleicht. Aber wenn da ein Videoschiedsrichter reingeht in die Nummer, also es ist
Kindergarten. Weil es ein gewollter, sauberer Zweikampf ist. Da will einer nicht sich irgendwas, die anderen was wirklich faulen, sondern der geht zum Ball, beide gehen zum Ball, der Ball springt weg und dann trifft er ihn am Fuß. Und sorry, also sonst ist es ein anderer Sport. Also, dann brauchen wir nicht.
Dann haben wir das besprochen, dann schauen wir jetzt, Volker, auf das 1:1. Was für eine Idee hatte da dein Spieler, Upamecano? Weiß man nicht so richtig, ne?
Freitagabend wollte es spannend machen, ne?
Ist ihm gelungen.
Spielerisch lösen. Genau. Wir müssen das heute alle immer spielerisch lösen. Und hinterher fragst du dich, manchmal wäre es nicht besser gewesen. Ja,
wo wollte er denn hinspielen? Zum Torwart oder wollte er zu seinem Mitspieler? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Zum Torwart? Zum Torwart
spielen.
Wahrscheinlich.
Trifft ihn nicht richtig und müssen wir nicht drüber sprechen. Ist ein Bock. Weiß er selber.
Wobei Bittencourt macht das ganz gut dann, ne?
Ja.
Weil er den hochschießt, oder, Lena?
Macht er gut. Ja.
Also ich habe von Bittencourt auch schon 10 gesehen, da trifft er dann genau nicht. Und am Freitag macht das dann mal, aber gut.
Es war nicht einfach, also da aus dem Winkel auch, dann mit dem linken Fuß, also... Nimmt er gut mit.
So, guck mal hier.
Ja, machen wir alle wach.
Bitte was?
Nach dem 1:1 waren wir alle wieder wach.
Du hast aber eben mal gesagt, du warst ganz froh, dass es dann doch noch gut ausgegangen ist, logischerweise. Ist
also, bin ich auch ehrlich. Also.
Ja. Dann reden wir gleich über diese turbulente Woche, über den Rekordtransfer. Julian Nagelsmann geht von RB Leipzig zu den Bayern. Alle Hintergründe werden wir gleich von Volker Struth erfahren. Machen eine kurze Pause. Sie können 2 E-Bikes gewinnen und 1.000 Euro. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Check24 Doppelpass und mit diesem Thema. 5 Millionen für Marco Rose, 7,5 Millionen für Adi Hütter, 15 Millionen plus X für Julian Nagelsmann. Die Preise gehen durch die Decke, jedenfalls auf dem Trainermarkt. Von wegen Corona-Delle. Top-Trainer sind so teuer wie nie zuvor. Und Bayern München bezahlt für seinen Wunschkandidaten sogar eine neue Weltrekordablöse. Bei diesen Transfersummen kann einem wirklich schwindelig werden.
Keine Kirmes weit und breit, aber das Trainerkarussell dreht sich hin und her in Rekordgeschwindigkeit. Vor allem die Topclubs der Liga nehmen sich gegenseitig die Cheftrainer weg, als hätte es nie irgendwo einen Vertrag gegeben. Die einzige Konstante ist zurzeit der Wechsel. Der gebürtige Bayer Nagelsmann träumte angeblich schon immer davon, Bayern-Trainer zu werden. Der Rekordmeister lässt dafür bekanntlich eine Rekordsumme springen. Nagelsmann wird damit teuerster Trainer in der Geschichte des Profifußballs und sein Vertrag läuft bis 2026. Bayern will mit Nagelsmann eine neue Ära einläuten. Es wäre die erste seit 17 Jahren. Länger als 5 Jahre am Stück war bis jetzt nur Ottmar Hitzfeld bei den Bayern. Stattdessen gab es in den letzten 10 Jahren zwar 8 Meisterschaften, aber eben auch 9 Trainerwechsel. Von Ära also keine Spur. Die durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers ist auch außerhalb Münchens nur etwas mehr als 1 Jahr. Ein unsicherer Job, außer in Freiburg. Die Treue der Clubs zu den Trainern war schon immer begrenzt. Neuerdings ist es allerdings auch umgekehrt. Trainer haben jetzt Berater und Ausstiegsklauseln. Eine Entwicklung, die Fußballromantiker wie Alfred Draxler gerne verbieten würden. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Trend weiter verstärkt. Interessanterweise sind die Ablösesummen für Spieler in Corona-Zeiten spürbar eingebrochen. Dafür explodiert der Transfermarkt für Trainer. Statt Unsummen für fertige Stars auszugeben, verpflichten die Clubs lieber sogenannte Bessermacher auf der Trainerposition, die sich ihre Stars selber machen und den Marktwert des Kaders erhöhen. Beispiel: Upamecanos Marktwert stieg in 4 Jahren unter den Leipzig-Trainern Hasenhüttl, Rangnick und Nagelsmann von 5 auf 60 Millionen Euro. Das zeigt, gute Trainer refinanzieren sich selbst. Bei Bayern wird Nagelsmann nicht in erster Linie den Marktwert des Kaders erhöhen müssen, dafür aber mit dem bestehenden Kader Titel gewinnen. Vielleicht tritt er sein Amt als frischgebackener Pokalsieger an. Eine Erfolgsgarantie ist das, wie das Beispiel Kovac zeigt, allerdings nicht. Fassen wir zusammen: Bayern gibt einen Erfolgstrainer, der alles gewonnen hat, für lau ab und verpflichtet einen 33-Jährigen für eine Weltrekordablöse. Wir fragen: Warum haben die Bayern trotzdem ein gutes Geschäft gemacht, Herr Struth?
Und bitte.
Ja, um es mal ganz klar auszudrücken, wir haben eben über Haaland gesprochen. Das ist einer der besten Stürmer, die wir in Europa haben. Und so ist Julian Nagelsmann einer der besten Trainer, die wir in Europa haben. Und dass diese Summe natürlich im ersten Moment jetzt mal hoch erscheint, das begründe ich mal damit, weil es neu ist. Aber auch wenn man das jetzt nicht gerne hört.
Was meinst du, was Neues?
Ja, das ist neu. Es ist das erste Mal passiert, dass in der Dimension eine Ablöse in der Höhe für den Trainer bezahlt wurde. Und ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Und ich bin, um auf die Frage zurückzukommen, als erstes Mal ja auch nicht, will mich jetzt gar nicht rechtfertigen, aber ich bin für die Ablösesumme nicht verantwortlich. Ja, das ist ja da draußen, das ist ja ein Märchen. Immer wieder die Behauptung, wir Berater, es sind für diese Ablösesummen verantwortlich. Also diese Ablösesumme ist entstanden, weil der abgebende Club in
also die 25 Millionen stimmen.
Dafür muss eine ganze Menge passieren. Ne? Sag mal, da muss ganz, ganz viel für passieren.
Also erfolgsabhängig.
Bayern muss Meister werden.
Naja, aber dann
wird eng.
Aber dann wird es eng, genau.
Drücken wir mal die Daumen.
Ja. Also, wir haben ja in unserem Business, ja, ich rede jetzt nicht von dem Beraterbusiness, sondern von dem gesamten System, haben wir ja auf der einen Seite den Sport, und was wir mittlerweile feststellen müssen, ist unwahrscheinlich viel Politik geworden. Ja? Und was soll denn Leipzig machen? Also Herr Draxler sagt, Ausstiegsklauseln sollen verboten werden. Dieser Trainer hatte keine Ausstiegsklausel. So, hatte noch 2 Jahre Vertrag. Dann kommt ein Club wie Bayern München, und das ist nicht angeblich sein Traum gewesen, sondern es war immer sein Traum.
Also das hat er auch schon kommuniziert.
Immer. Es hat ja auch schon mal Annäherungen gegeben, und ist ja auch sehr schön geschildert worden, dass Bayern München eine relativ hohe Fluktuation in den letzten Jahren hatte, und dann hat man sich Gedanken darüber gemacht, wen holen wir jetzt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Verantwortlicher bei Bayern München gewesen wäre, dann wäre diese Personalie auch meine erste gewesen. So, und jetzt kommen wir mal zur Entstehung dieser Ablösesumme. Also da sitzt der Club zusammen in Form von Investor und Vorstandsvorsitzender Olli Minzlaff. Ich war ja in die Gespräche involviert, ich war ja beteiligt, und dann hat sie mir gesagt, was soll ich denn jetzt machen?
Da gehen wir von aus, ja.
Ich kann das verstehen, der Trainer hat diesen Wunsch, aber ich muss das ja hier auch verkaufen und verargumentieren. Ich muss das ja jemandem erklären. Und also haben wir 2 Komponenten. Der eine ist, es ist ein Top-Trainer. Und die zweite ist, es war politisch für den Club gar nicht anders möglich, wie genau mit so einer Ablösesumme nach außen zu gehen. Ja, oder, was ist gerade gesagt, man arbeitet dann mit einem Angestellten weiter, der gar nicht mehr so richtig da bleiben will. Also man muss sich dann nochmal vorstellen, das Ding funktioniert nicht. Es wird man sagen, ja, dann wäre er nächstes Jahr oder in 2 Jahren dahin gegangen. So einfach ist das aber nicht. Ja? Bayern München stellt dann einen anderen Trainer ein. Das funktioniert dann 2-3 Jahre. Zwischenzeitlich wechselt Nagelsmann dann vielleicht ein Jahr später zu einem anderen Club. Und, ne, so. Es war sein Traum. Das hat er auch so kommuniziert und hat den abgebenden Club gebeten, nach Lösungen zu suchen. Und hat auch direkt kommuniziert, er wird jetzt hier keinen Aufstand machen. Er möchte einfach nur diesen Wunsch respektiert haben. Und so ist diese Ablösesumme zustande gekommen.
Wann gab es denn die erste Annäherung, Volker?
Ja, also das
ist wirklich so schnell.
Es ist genau am letzten Wochenende passiert. Also ich habe den ersten offiziellen Anruf bekommen, vergangenen Donnerstag vor einer Woche. Und dann fingen die Gespräche an. Das natürlich, als Jogi Löw zurückgetreten ist, diese Spekulation aufkam, das ist ja, wir sind ja im Märchenland. Also das war ja klar. Also da gibt es auch nichts. Was mir nicht geschmeckt hat, war, dass dann die teilweise die ersten Protagonisten anfingen und wissen wollten, wir sind ja schon mit Bayern München in tiefen Verhandlungen. Das stimmt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man da erstmal selbst sich sortieren musste, dass man auf Julian Nagelsmann draufgeht. Das glaube ich, das wusste man dann vom ersten Tag. Aber wie? Wie verkauft man das politisch? Wie geht man mit der Thematik Hansi Flick um? Wie sind die Gespräche mit dem DFB etc. etc.? Ich persönlich habe den ersten Anruf in offizieller Form vor 10 Tagen bekommen.
Also ich bin schon Fußballromantiker, wie gerade da gesagt wurde, aber ich bin vor allen Dingen für ehrlichen Fußball. Und wir reden jetzt schon die ganze Sendung über Vertragsbruch, letztlich. Wir reden über Vertragsbruch bei Haaland, wir reden über Vertragsbruch bei Trainern. Und deswegen bin ich auch dafür, dass es keine Ausstiegsklauseln mehr gibt, sondern dass Verträge dafür da sind, dass sie eingehalten werden. Und wenn sich beide einig sind, können sie aufgelöst werden. Es geht ja gar nicht nur wirklich um Nagelsmann. Das ist vielleicht eine Sonderregel. Er wollte zu Bayern, passt alles gut. Aber wenn von den ersten 7 Clubs in der Bundesliga, 7, das sind die 7 besten, mindestens 6 in der neuen Saison nicht mehr da sein werden in ihrem Verein und meistens es vom Trainer ausgeht, dann ist das doch eine Schieflage und eine total gefährliche Entwicklung, die vor allen Dingen, glaube ich, bei den Fans überhaupt nicht gut ankommt. Das ist Vertragsbruch. Und machen wir uns doch nichts vor, es hat wirklich angefangen mit Hansi Flick. Da konnte man uns doch nicht Sand in die Augen streuen und sagen, es geht nur um einen Streit mit Salihamidžić. Ich meine, wer schmeißt denn einen Cheftrainerposten bei Bayern München weg wegen eines Streits? Der wollte von Anfang an Bundestrainer werden. Auch das ist Vertragsbruch. Und ich glaube einfach, da muss sich der Fußball, bei Spielern ist es noch etwas anderes. Haaland sehe ich ein bisschen anders als Trainer. Trainer sind für mich, jetzt bin ich wieder Romantiker, ein klein wenig auch Vorbild und sollten auch eine Mannschaft führen und sollten auch etwas vorleben. Wenn wir irgendwann dazu hinkommen, dass die halbe Liga ihren Trainer verliert, weil sie sobald es mal läuft, einen neuen Verein sich suchen und einfach abhauen. Die hauen ja einfach ab, so ist es doch. Ist das für den Fußball einfach nicht gut?
Aber sie hauen doch nicht ab, sondern die eine Hälfte verliert, die andere gewinnt. Darauf gibt es wieder Platz für den. Ich sage mal andersrum, Vertragstreue wäre ich ja auch dafür. Also wir kennen es doch so, wir beide einigen uns auf einen Vertrag und dann wissen wir, woran wir sind. Und da, ich habe weder Ausstiegsklauseln noch. Ja. Aber ich schaue andersrum, Alaba, Vertrag läuft aus im nächsten Jahr. So, jetzt was der Club will, ist entweder ein Vertragsbruch oder ihn zwingen zu verlängern. Ich mache es jetzt mal dramatisch. Ja? Entweder du verlängerst jetzt oder so. Der Super-GAU für Bayern war, hey, der verlängert nicht. Und erfüllt einfach nur seinen verdammten Vertrag. Hallo, da stimmt doch was nicht, das kann nicht gehen. Wir stehen am Ende ohne Geld da. Haaland, nochmal, wenn er schlau ist und wenn die Dinge gut laufen, erfüllt er seinen Vertrag. Und es gibt keinen Ausstieg. Er steigt nicht vorher aus, lässt sich nicht vorher verkaufen. Denkt das mal bis zu Ende und kassiert das 5-fache von dem. So. Also ich bin doch bei dir. Ich hätte es auch gern so. Ich fürchte nur, wir und die Fans werden sich daran gewöhnen müssen, dass in diesem Regal da oben die Dinge so sind und sie nicht mehr zurückgeholt werden können. Dass die Bayern für einen Trainer wie Nagelsmann, den sie wollten, und sie wollen, wir haben vorhin gesagt, keine Ära. Was sie wollen, ist natürlich jetzt irgendwann den Umbruch jetzt. Auch die Müllers und all diese Herrschaften, Lewandowskis, danach soll die Welt sich ja weiterdrehen bei Bayern. Und sie trauen ihm das zu, was auch Risiko ist. Der hat noch nichts gewonnen, noch nichts richtig verloren, außer privat. Da ist er möglicherweise älter, als in seinem Pass steht, aus vielerlei Gründen. Aber als Trainer trauen sie ihm zu, das Risiko ist da, aber die Chance mit ihm die nächsten 5 Jahre wirklich auch zu machen, sehen Sie Und dass das dann Geld kostet, weil es gar nicht anders geht. Denn natürlich muss Leipzig sagen, wie viel. Jetzt der nächste Punkt ist, genauso müssen die Bayern ja sagen, Hansi, das musst du, lasst euch was Kreatives mit dem DFB einfallen. Wir zahlen keine Ablöse. Hansi, dann wird es schwer. Das können wir so nicht nach außen verkaufen. Also wird es ein Ablösespiel geben oder irgendwelchen Kasperlkram, damit wenigstens da das Gesicht gewahrt wird.
Aber Marcel, mir geht es doch gar nicht um Nagelsmann nur. Das ist doch nur ein Einzelfall. Ich meine die Gesamtentwicklung. Frag doch mal die Gladbach-Fans, wie sie das finden, dass Rose die Fliege macht.
Nicht gut finden sie es.
Frag doch mal die Eintracht-Fans, wie sie es finden, dass Hütter die Fliege macht. Frag doch mal die Wolfsburg-Fans, die jetzt sich darauf vorbereiten müssen, dass Glasner die Fliege macht.
Aber schau mal, Hütter. Hütter ist ein, ich kenne ihn aus der Schweiz, das ist ein intelligenter, ruhiger, überlegter Mensch. Der holt mit dieser Eintracht bei allem Respekt, und wir liegen doch alle auf den Knien und sagen super, 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 super. Aber der holt ein Maximum raus. Wenn die jetzt noch die Champions League erreichen, das ist eigentlich unfassbar. Mit der Konkurrenz, die normalerweise vor ihnen sein müsste. Und dass so ein Mann sagt, pass auf, damit habe ich das Maximum hier rausgeholt. Und ich möchte mich nächstes Jahr nicht fragen lassen, hey, sag mal, was ist los mit der Champions League? Mhm. Und er sagt, Leute, das ist nicht euer Ernst. Also jetzt geht es schon darum, Jovic bleibt und dann geht aber Silva. Und der kann doch jetzt schon rechnen, Kostic. Wenn Kostic bei Frankfurt bleibt, verstehe ich diesen Sport nicht mehr. Also der kann doch rechnen, wie es jetzt weitergeht. Und dass dann einer sagt, ich habe eine Ausstiegsklausel, ich habe ein Angebot. Leute, es geht mir noch inzwischen nur noch darum, geht man anständig miteinander um und geht man sauber auseinander, ja oder nein? Aber das, was du willst...
Du beschreibst die Situation, aber die Frage ist ja, ob wir das gut finden sollen.
Nein,
du, oder ob das für gut finden. Aber ob das für den Fußball der Zukunft positiv ist, wenn Trainer nach dem ersten Erfolg sagen, jetzt kann ich es ausnutzen, jetzt haue ich ab. Dann darf sich auch kein Trainer mehr beschweren,
wenn er mal verliert. Wenn du schreibst, Max, dann musst du wissen... Er wird sie bei einer Möglichkeit möglicherweise ziehen.
Aber frag doch Volker, ohne Ausstiegsklausel kriegst du sie doch gar nicht mehr.
Also, genau.
Ja. Und that's lass Volker mal antworten,
also,
bitte.
Also, zunächst mal, das Wort Vertragsbruch, das hört sich schon so an wie eine Straftat, ne?
Ja.
Also, ja, dazu mal ein paar Sachen. Also, ich komme jetzt mal auf den Fall Nagelsmann zurück, ja? Also, weder ich noch Julian Nagelsmann, noch mein Partner Sascha Brese, der den Julian ja noch enger betreut, ist da irgendwie mit einer Galaschnikow reingerannt und hat gesagt, hier ist jetzt Feierabend. Ja, sondern man hat einfach einen Wunsch geäußert, hat aber auch gleich gesagt, man respektiert, wenn man diesem Wunsch nicht nachkommen kann, und dann sind Verhandlungen gestartet. Ich möchte aber mal was anderes sagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, Herr Draxler. Ich habe in meinem Portfolio gerade 15 Spieler, deren Vertrag im Jahr 2022 ausläuft. So, die Saison geht zu Ende. Die Clubs dieser 15 Spieler, die rufen in einer Taktzahl bei mir an, das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass ich bitte zusehe, diese Spieler zu transferieren. Weil es darf auf gar keinen Fall passieren, dass diese Spieler hier auslaufen. Das ist mal Thema 1. Zweite Thema ist, wissen Sie, wie viele Trainer in den letzten Jahren entlassen wurden? Fragen Sie doch mal die Bremer Fans gerade, wie die es finden, dass man die letzten drei Spiele mit Florian Kohfeldt weitermacht. Also wenn es da jetzt zu einer Entlassung käme, dann könnte man das ja vielleicht sportlich nachvollziehen. Ne? Bin da nicht so tief drin, aber das wäre ja dann auch ein Vertragsbruch. Diese Diskussion kommt jetzt in dieser Saison extrem auf, weil dieses Trainerkarussell sich dreht, wie es sich noch nie gedreht hat, und weil hier auf einmal Summen aufpoppen, die uns auch nicht bekannt sind. Und speziell das Thema Julian ist natürlich eins, was das Ganze dann Dimensionen sprengen lässt. Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube, das ist auch ein typisch deutsches Thema, wir haben vor einigen Jahren einen Fußballspieler gehabt, der gebürtig aus Brasilien stammt, der von einem spanischen Club zu einem französischen Club gewechselt ist. Aber nirgendwo wurde so viel darüber diskutiert wie in Deutschland. Ich rede von dem Neymar-Transfer, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Es ist absurdum, was der Mann für ein Geld gekostet hat, und es ist auch der Gesellschaft schwer zu vermitteln. Aber wir führen diese Diskussion, glaube ich, hier extrem. Und wenn ein Verein wie Bayern München bereit ist, eine solche Summe für einen leitenden Angestellten zu investieren, der in der Vergangenheit wirklich nachweislich, also wirklich, ne, da kam eben das Beispiel Upamecano, ich rede jetzt mal von in der Zeit Hoffenheim, Demirbay, kommt für 1,5 Millionen, denn der ist in Hamburg, ist ja vom Hof gescheucht worden und wechselt für wie viel? Für knapp 30 nach Leverkusen. Mhm. Marc Uth wird der Torschützenkönig oder Zweiter hinter Lewandowski. Nico Schulz geht, kommt für 1,5 oder 2 Millionen von Borussia Mönchengladbach, wechselt dann für über 20 Millionen. Ja, also ne, der Mann, der hat bewiesen, dass er es wert sein kann. Und Bayern München möchte jetzt einfach mal auf Nummer sicher gehen und glaubt, mit diesem Trainer auf der sicheren Seite zu sein. Hat man auch keine Garantie für. Und hat das
aber die Herausforderungen gemacht. In München sind natürlich ein bisschen anders. Ja,
natürlich. Und
die Voraussetzungen.
Natürlich, ne? Ist ein ganz, das weiß er ja auch. Das ist ein hochintelligenter Mensch. Der weiß ja, worauf er sich da einlässt. Aber nochmal, es ist sein Wunsch. Ja? Und ich kann Sie auch ein Stück weit verstehen, Herr Draxler. Es ist, ne, wenn man es jetzt mal rein arbeitsrechtlich betrachtet.
Arbeitsrechtlich sage ich gar nicht. Und ich sage nochmal, ich sehe auch die Lage bei den Spielern völlig anders als bei Trainern. Da bin ich vielleicht romantisch. Ich sage, ein Trainer hat auch irgendwo einen Tick noch an Vorbildfunktion. Der gibt schon die Stimmung, der gibt schon auch die, so, er stellt ja auch einen Strafenkatalog auf. Also er ist schon eine Institution, der diese Mannschaft auch führen muss und denen auch was vorleben muss.
Ja, aber eben drum macht man das ja dann. Ne? Also er ist eine Vorbildfunktion und ich traue Julian jetzt nicht zu, dass er das hätte raushängen lassen. Aber vielleicht wäre da auch irgendwas passiert, ne? Wenn man jetzt diese Diskussion geführt hat. Deswegen ist es dann auch sehr schnell gegangen. Also das war ja eben auch kurz eine Frage. Ne? Also was wäre gewesen, wenn man diesen Mann gehalten hätte? Denn er ist der Spirit in diesem Club. Er ist der wichtigste Mann. Ja. Und er muss was ausstrahlen. Wenn es einmal jetzt, es war ja raus, das Thema, er möchte es machen, ja, wie soll man denn da handeln als Leipzig? Das Einzige, was Leipzig machen konnte, ja, war eine möglichst hohe Ablösesumme zu generieren.
Hat er denn in München eine Ausstiegsklausel?
Ob einer eine hat?
Nagelsmann, ob Nagelsmann bei Bayern eine Ausstiegsklausel hat.
Also ich möchte jetzt hier nicht über Vertragsinhalte reden, aber ich sage Ihnen mal, es gibt irgendwann mal so eine Range an Clubs, da brauchst du keine Ausstiegsklausel mehr. Ja? Also eine Ausstiegsklausel ist ja dafür da. Also ich begleite ja im Kern Spieler. Und da geht es ja um eine Karriere, die irgendwie, wenn es gut läuft, nach oben gelangt. Und ja. Ne, Ausstiegsklauseln sind dann da, wenn man glaubt, dass ein Spieler auf Sicht ein höheres Potenzial hat, als das, was er bei dem Club, wo er gerade spielt, abruft. Ne? Und im Übrigen nochmal, Ausstiegsklauseln sind ja auch keine Geschenke. Ausstiegsklauseln Nein. werden immer in so eine Packung reingetan. Also auch für Upamecano jetzt 42,5 Millionen Euro zu generieren, ist in der heutigen Zeit auch kein Pappenstiel.
Also mich hat ja gewundert, dass es ein 5-Jahres-Vertrag geworden ist bei Nagelsmann. Ist ja ungewöhnlich lang für einen Trainer. Und ich verstehe auch, dass er sagt, ich bin in München oder in der Nähe von München geboren. Das ist eine Herzensangelegenheit. Aber vielleicht ist in 2 Jahren, heißt es dann, Real Madrid war schon immer mein Lebenstraum. Wenn es denn läuft.
Nein, geht ja nicht. Also er ist ja ein authentischer Mensch. Und das nochmal, und hochintelligent vor allen Dingen.
Aber ich glaube, nach 3 Unentschieden... greift eine Ausstiegsklausel aber anders.
Automatisch.
Genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Danke. Ja.
Und noch gar nicht drüber gesprochen. Ja.
Für mich sind die 5 Jahre nachvollziehbar, weil bei so einer Summe kannst du ja keinen 2-Jahres-Vertrag abschließen. Also wem willst du das denn verkaufen im Club? Fragen Sie mal die Aufsichtsräte bei Bayern München, wenn du bei der Ablösesumme mit einem 2-Jahres-Vertrag gekommen wärst.
Du sagst es romantisch. Ich finde das, was die Bayern da veranstalten jetzt mit dem 5-Jahres-Vertrag, das finde ich eine Rückkehr zu einer gewissen Romantik, zu der Idee, pass auf, wir stehen vor einem Umbruch, nicht heute, nicht morgen, übermorgen spätestens. Und wir wollen nicht, dass das ständig so Ding. Wir wollen gucken, was aus dem Campus rauskommt. Der kann mit Jungen, der hat Junge gebracht. Wir wollen, dass er die weiterentwickelt. Wir trauen dem zu, 5-4. Das alles soll bitte nicht nochmal. Und dann muss wieder Jupp Heynckes helfen, sondern wir machen es, pass auf, wir trauen dem zu, 5 Jahre. Ich finde das höchst romantisch, aber vielleicht kommt das in Leipzig nicht so romantisch an.
Wobei der Weg aber hier verdammt kurz war, den Dämon-Transfermarkt zu geißeln, was man ja auch in München gemacht hat vor nicht mal einer Woche. Und im nächsten Atemzug gibst du eine Weltrekord-Ablöse.
Beim Geißeln habe ich mir angewöhnt, wegzuhören und zu warten, bis einer mit der Stimme unten ist, mit dem Geißeln des Transfermarkts und der neuen Demut, Corona und so. Nachfragen wirklich in bei Madrid, bei denen, die sich von all diesen Dingen abgekoppelt haben. Oder immer wieder bei Super League. Und ob wir das gut finden, Albert, ich finde es auch nicht gut, vieles. Aber ich mag nicht mehr. Don Quixote war noch nie mein Lieblingsheld.
Aufsichtsräte, hast du gerade angesprochen. Mit wem hast du eigentlich verhandelt? Oder mit wem wurde verhandelt?
Ja gut, wir haben ja mit der Ablösesumme nichts zu tun gehabt. Ja? Sondern wir haben einen Arbeitsvertrag verhandelt. Und das ist mein Job. Und da verhandelt man mit mehreren, also in dem Fall Salihamidzic und Oli Kahn, ne? Der hat sich dann auch eingeschaltet. Aber im Schwerpunkt mit Hasan.
Also Karl-Heinz Rummenigge war nicht dabei?
Nein. Also nicht mit, ich weiß nicht, ob er in den Ablöseverhandlungen dabei war, aber mit in dem
das ist der Umbruch, den du wieder meinst.
Ja, natürlich, weil er schlau genug ist zu sagen, so Olli, jetzt wird es aber mal Zeit. Wir haben angelernt, ich glaube, das ist dein Ding. Und klär das mit Hansi Flick und klär das, das ist deine Zukunft. Das ist ja auch seine Zukunft. Das ist die Zukunft des Clubs, an der der Olli Kahn ja schon längere Zeit arbeitet, im Hintergrund ein bisschen. Und jetzt musstest du mal an einer Personalie musstest du springen.
Lena, wir haben eben gefragt, ist das ein gutes Geschäft für die Bayern, ja oder nein?
Ich finde es gut, ja.
Wenn man Hansi Flick für lau abgibt, ist das dann ein gutes Geschäft?
Ich glaube, das ist gerade nicht die Frage. Ich finde, dass dieser Trainerwechsel von Julian Nagelsmann, das ist sein Traum. Und wenn man seinen Traum erfüllen kann und verwirklichen kann, finde ich das ein super Ding. Und ich glaube, er wird mit vollem Herzblut Bayern auch weiter nach vorne bringen und die jungen Spieler weiterentwickeln.
Vor allen Dingen auch eine neue Vision, ein neuer Ansatz beim FC Bayern. Ja. Man darf ja nicht vergessen, das ist der Verein, der in den letzten 5 Jahren 5 Trainer hatte. Also bei allem Respekt, Trainer suchen, Trainer halten war nicht die Kernkompetenz des Vereins. Und jetzt ein 5-Jahres-Vertrag, das ist mal ein Statement und das ist mal ein Bekenntnis.
Da müssen sie ihn aber auch lassen, ne? Die Bayern. Ne?
Muss gelebt werden, richtig. Aber ich denke, es wird die Bayern-Fans freuen, dass mal keiner kommt, der die Bayern als Projekt ansieht. Das hatten wir ja auch hier. Und der nach 3 Jahren sagt, egal was ist, dann gehe ich nach England weiter, weil dann ist mein Projekt beendet.
Aber Flick hatte ja scheinbar Probleme, ne? Mit dem einen oder anderen. Volker, warum kriegt Julian das hin?
Mit wem hat er Probleme gehabt?
Also wenn es einer hinkriegt, dann er. Es ist ja ein herausragender. Also
ich weiß nur eins. Jeder Spieler, der mal unter Julian Nagelsmann gearbeitet hat, der liebt ihn. Es ist einfach nur mal, der trifft den Ton. Du brauchst ja auch ein Gesamtpaket. Ja? Du brauchst die Führung.
Aber Hansi Flick kam ja mit der Mannschaft auch wunderbar aus. Ne?
Also das, ich weiß nicht, was da los war, Thomas, und warum es da zwischen den beiden, was ja immer wieder über die Medien kolportiert wurde, geraucht hat. Kaderplanung, ich weiß es nicht genau, ja, aber ist ja auch nicht mein Ding. Ja. Die Frage, die mir hier gestellt wird, hat dieser Transfer stattgefunden, warum hat dieser Mann das gemacht, warum hat Julian Nagelsmann wegen mir, so wie Herr Draxler sagt, einen Vertragsbruch begangen. Für mich ist das, ich sehe das ganz anders. Ja, und was im Vorfeld bei Bayern München passiert ist, ja, das weiß ich nicht im Einzelnen.
Aber Kaderplanung kommt ja auf Julian auch zu, logischerweise, ne? Oder?
Ja,
zunächst, hält sich da zurück.
Naja, aber gut, zunächst mal hat er da erstmal eine Top-Mannschaft. Also ich meine, die haben 6 Titel geholt.
Wie gehst du mit solcher Reibung um? Darum geht es doch. Und dass es eine Reibung geben muss. Also wenn ich Nagelsmann bin, sage ich, pass auf, ich mache dir jetzt mal eine Liste von 10 Spielern, die fängt bei Mbappé an und dann machen wir mal so ein bisschen runter, bring mir die 10. Darauf muss doch ein anderer sein, pass auf, du bist verrückt geworden. Nee, also gibt er ihm die Liste gar nicht. Plus wir sind in Corona-Zeit. Das heißt, bestimmte Dinge kann auch der FC Bayern hat ein Minus geschrieben, und zwar ein dreistelliges, wie ich mir habe sagen lassen, in Millionenhöhe. Also so ist das auch nicht, dass es dann nur Manna regnet. Und dann geht es halt darum, wo sehe ich Stärken, wo sehe ich Schwächen, wie ist das abgelaufen. Das Ding mit Salihamidžić und Flick ist sehr kompliziert in vielem. Und da waren alle Seiten beteiligt, dass es am Ende... Und da fing es ja erst an, das Thema Nagelsmann, das kann ja noch so sein Traum gewesen sein, wenn Flick und geblieben wäre und gern da geblieben wäre, wäre das Thema, einer der 6 Dinger holt, den schmeißt du nicht raus, weil er sagt, du, da hat einer einen Traum in Leipzig, wollen wir den nicht erfüllen, sondern da wäre das Thema Nagelsmann erstmal gar nicht gekommen. Also es geht darum, diese Reibung muss es sogar geben, Diskussionen um Spieler. Nur es geht darum, wie führt man die? Die Bayern haben das über Jahrzehnte hingekriegt. Jetzt mit Salihamidžić und mit Flick hat es nicht funktioniert. Da würde ich aber jede Wette halten. Ich war nicht dabei, aber das war ganz sicher nicht eine einseitige Sache, sondern da waren.
Also ich glaube ja, dass man muss ja sagen, dass Nagelsmann, wenn man einem zutraut, das bei Bayern zu lösen, ist es sicherlich Julian Nagelsmann. Und das habt ihr ja auch perfekt gemacht. Ich will da gar nicht über diesen einen Fall. Ich will es nur noch mal betonen. Mir geht es um die Gesamtentwicklung im Fußball. Und dass Nagelsmann nach München passt und dass er von allen Trainern, die gerade für Bayern München überhaupt verfügbar waren, mit Abstand die beste Lösung ist, gibt es überhaupt keine Zweifel.
Wir reden sofort weiter. Du hast auch gesagt, das ist der Anfang einer Entwicklung auf dem Transfermarkt. Also was kommt da noch auf uns zu und wie sieht die Zusammenarbeit aus des neuen Traumduos in Anführungsstrichen, Kahn und Nagelsmann? Sie können nochmal 2 E-Bikes gewinnen und 1.000 Euro. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass und wollen uns jetzt mal um die Frage der Woche kümmern, Laura.
Wir haben schon viel über Julian Nagelsmann gesprochen. Wir haben Sie zu Hause gefragt, ist Nagelsmann für die Bayern ein gutes Geschäft? Und Sie haben natürlich immer fleißig geantwortet. Im Netz findet man auch einiges dazu. Hier zum Beispiel, wenn man 55 Millionen für Sané bezahlt, empfinde ich Nagelsmann als ein Schnäppchen. Ein Trainer ist wertvoller als ein einziger Spieler. Eine Runde weiter in der Champions League und das Geld ist wieder drin. Dann hier vielleicht so ein kleines zum Schmunzeln. Finde 25 Millionen total übertrieben für einen 33-Jährigen, der zuletzt nur noch auf der Bank saß. Hahaha, ne? Wegen Trainer. Ja, Mai, ist ein kleiner Witz am Sonntag.
Dafür zahle ich mal ein.
Oder? Ja, zahl dafür.
Aber jetzt mach ich weiter.
Dann gab es auch noch ein paar Umfragen bei Bundesliga. Barometer, auch da wollen wir einen Blick drauf werfen. Da ging es eben darum, ob man Julian Nagelsmann zutraut, eine neue Ära zu prägen. Auch da können wir mal einen Blick drauf werfen. 40% sagen ja, knapp 60% sind der Meinung, nee, das wird nichts. Und dann eben auch noch die Frage der Woche, da konnten Sie abstimmen. Ja, schlecht vorbereitet. 54%, das ist eigentlich dabei geblieben, wie es am Anfang der Sendung auch war, sagen ja, die Investition lohnt sich von diesen rund 25 Millionen. Sie haben uns auch angerufen. Bitteschön.
Einen bissigen Bayern mit Siegergehen zum FC Bayern zu holen, ist folgerichtig und wird sich als Glücksgriff erweisen.
Die Aufgabe Bayern München, die ist für ihn noch zu früh.
Ich bin eher auch skeptisch, weil ich nicht glaube, dass sich Spieler wie Müller, Neuer oder Lewandowski, die schon alles gewonnen haben und teilweise älter sind als der neue Trainer, sich vom neuen Trainer, der noch nie was gewonnen hat, erklären lassen, wie man Fußball spielt.
Er ist viel zu jung. Die Stars werden ihm nicht folgen und er hat nicht die Autorität wie Hansi Flick und nicht die internationale Erfahrung, wie beispielsweise Jupp Heynckes, um den FC Bayern auch international an die Spitze zurückzuführen.
Es ist der beste Trainer im Moment, der auf dem Markt ist und für Bayern München ein Geschenk.
Ja, warten wir es einfach ab, wie es läuft bei Nagelsmann und dem FC Bayern. Die Ablöse haben wir gerade in der Runde auch schon besprochen. Also einfach ungewohnt, dass eben jetzt so hohe Summen auch für Trainer gezahlt werden. Auch da gab es eine Umfrage bei Bundesliga-Barometer, ob es nachvollziehbar ist, dass eben für Top-Trainer wie Nagelsmann inzwischen ähnliche Summen als Ablöse bezahlt werden wie eben für Spieler. 34% sagen, ja, ist nachvollziehbar. Gut, 66% sind der Meinung, nee, das ich glaube einfach, weil es wahrscheinlich ungewohnt ist. Es ist neu und dann sagen wir Deutschen ja auch gerne erstmal, nee, wollen wir nicht, finden wir nicht gut.
Und eins habe ich noch gehört gerade, Laura.
Also muss wieder zahlen, ja.
Ja. Schön. Ich wollte den Julian Nagelsmann insofern meinen Schutz nehmen, weil Alter schützt vor Leistung nicht. Ja, jetzt bist du gar nicht gewohnt von mir, ne, Marcel. Was kommt auf uns zu, Volker, in der Zukunft?
Ja, ich bin 2007 in dieses Geschäft eingestiegen und kann mich erinnern, wie damals Sportdirektoren und Verantwortliche mir gesagt haben, ja, das wird so nicht weitergehen. Ne? Die Gehälter, die wir damals besprochen haben, die sind ja Historie. Und es ging immer weiter und es wird auch immer weitergehen. Wir kriegen jetzt mal so eine Delle durch Corona, aber ich bin da ganz klar auch bei Ihnen, Herr Reif. Das wird sich alles irgendwann wiederholen und wir befinden uns in einem brutalen Business. Hier geht es um Erfolg und was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Ja, also auf der einen.
Aber für Trainer, wie gesagt, das ist ja neu
jetzt wirklich. Genau.
Da sind wir schon bei 25 innerhalb von.
Ich wollte es nur noch ganz kurz erklären. Bei Spielern war es auch eine Zeit lang, ja, das ist zu teuer und guck mal, wo die Ablösesummen hingegangen sind, wo die Gehälter hingegangen sind. Jetzt kommen wir hier in ein neues Zeitalter rein. Also ein bisschen was gab es ja schon mal für Trainer. Aber natürlich wird jetzt in Zukunft, wenn ein Trainer aus seinem Vertrag rausgekauft wird, mit Sicherheit nicht immer unbedingt für 5 Millionen den Verein verlassen können, sondern das wird sich auch irgendwo nivellieren. Das wird jetzt ein Beispiel sein. Und der Nächste, der seinen Trainer abgibt, wird sagen, ja, wenn die Bayern für den Nagelsmann 25 Millionen bezahlt haben, warum sollst du mir für meinen nicht auch 15 bezahlen? Ja, also das wird, ich habe auch mit dem einen oder anderen außerhalb unseres Landes, also in Europa telefoniert, ja, die sind natürlich auch verwundert, dass sowas gerade in unserem Land passiert. Also ich hätte mir so ein Transfer dann auch vielleicht mal in der Premiere in England vorgestellt, ja, dass es jetzt gerade bei uns passiert, hätte ich nicht gedacht. Es ist aber jetzt so und es wird Mode machen, ganz klar. Ob das diese Summen werden, weiß ich nicht. Aber nochmal, ich stehe dazu und kann das.
Aber glaubst du, gibt es eine Grenze irgendwann oder es geht noch weiter nach oben? Das ist ja
der Markt,
die Tendenz.
Nagelsmann war der einzig verfügbare auch Trainer für Bayern. Wer war denn noch auf dem Markt? Allegri. Allegri wird aber wieder zu Juventus
zurückgehen. Sprich kein Wort Englisch.
Ja, der würde es aber hinkriegen, weil er so ein Preuße ist. Der würde was lernen.
Ja, auf dem Markt.
Für die Bayern war das nicht nicht denkbar, noch ein Italiener und noch nicht. Deswegen lief das auf Nagelsmann zu, jeder wusste es und dann wird es diese Summen geben. Allerdings, sie wird es nicht, und das meine ich mit allem und größtem Respekt, nicht in Heidenheim geben, schon auch nicht in Bielefeld, sondern da geht die Schere, auch da geht sie auseinander. Es wird einen bestimmten Markt geben für die Super League-Clubs, die es nicht geworden sind, und danach gibt es eine Welt, in der sich auch romantische Fans wiederfinden.
Ich bin kein Romantiker.
Bitte?
Ich bin kein Romantiker. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich will nur mal eins sagen.
Ich bin's aber, Alfred. Ich bin's genauso wie du. Und sei ehrlich, bleib dabei. Nur, wir müssen zur Kenntnis nehmen, da oben, das hat sich so weit aus den unseren gewohnten, über Jahrzehnte gewohnten Dingen verabschiedet. Oder wir wollten es lange Zeit nicht sehen. Wir haben mal gesagt, das wird sich schon wieder zusammenfügen. Es fügt sich nicht zusammen, weil, nennen wir einen anderen Club in Deutschland, der sagen kann, hier sind 25 Millionen für einen Trainer, weil wir den gerne hätten.
Den Bayern wird seit Jahrzehnten unterstellt, dass sobald ein Verein ihnen gefährlich werden könnte, sie denen die besten Spieler wegkaufen. Wenn jetzt noch
dazu kommt, die Trainer,
dass sie ihnen auch noch den Trainer wegkaufen, dann, du hast es ja gerade gesagt, geht die Schere noch weiter auseinander.
Ja. Das ist aber auch romantisch, weil es auch schon immer so war, was du gerade
angesprochen hast. Die Leipziger sind intelligent genug zu sagen, pass auf, wir können den nicht halten. Natürlich können wir es probieren, beim ersten Unentschieden hörst du, hörst du es so raunen, na kein Wunder, der wollte ja auch zu den Bayern, ist längst nicht mehr mit dem Kopf beim Spiel. Nur weil Upamecano wieder, na gut, der wir nicht, aber der Nächste, einen Ball so zurückspielt wie jetzt in Bremen. Das kannst du nicht.
Wir sind hier zu sehr bei Nagelsmann, weil er wirklich der Beste ist und das sicherlich auch wert ist. Mir geht es eher um die anderen Herren, die wir da im Bild sehen.
Linda, wie schwindelig wird dir eigentlich bei diesen Summen?
Ja, Wahnsinn.
Was ist euren Bereich angeht?
Gar nicht denkbar. Also ein Trainerkarussell gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Also da sind immer langfristige Trainer quasi in den Vereinen, also kontinuierlich quasi. Ja, und Spielerinnen ist auch eher wenig, wenn die mal für eine Ablösesumme geht. Also.
Wie weit sind wir von der Basis Männerfußball?
Welten. Welten.
Du hast ja mal gesagt, du wolltest eigentlich keinen Trainer beraten oder betreuen. Ich sag mal, betreuen vielleicht auch. Ja. Warum hat sich deine Meinung geändert?
Ja, weil es halt Julian Nagelsmann war, ne? Weil sich die Situation ergeben hat und eine Ausnahme machen, das hört sich jetzt heuchlerisch an. Also
war das einmalig jetzt sozusagen, dass du einen Trainer
vertreten? Naja, ich habe schon viele Trainer vermittelt, das ist ja bekannt, aber ein Trainer klassisch betreut, ne? Das haben wir mal vor vielen Jahren mit Lucien Favre gemacht. Mhm. Und danach kam dann auch der Entschluss, es besser nicht mehr zu machen. ist halt nun mal, es ist anstrengender, es ist schon anders. Ja klar, es sind ganz andere Felder, aber im Kerngeschäft ist es dann doch wieder dasselbe. Ja? Weil was machen wir? Wir sind deswegen Berater, das ist so ein Begriff, eigentlich sind wir, ganz plattes Wort, Informationslieferanten. Ja? Also ob das ein Spieler ist oder ein Trainer, der möchte wissen, wie wird er auf dem Markt gesehen, wie funktioniert der Markt, ja? Was ist und wie ist der Bedarf und natürlich, wie sind auch die wirtschaftlichen Eckdaten. Ja? Wir sind im Tagesgeschäft damit beschäftigt, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wie Informationen reinzuholen, ein Netzwerk zu bauen und diese Informationen an unsere Spieler oder in dem Fall an unseren Trainer weiterzugeben, damit wir ihm möglichst genau sagen können, was für Möglichkeiten vorhanden sind.
Glaubst du, demnächst wird es auch für Sportdirektoren geben? Warum nicht?
In drei Jahren hier sitzen und der erste Sportdirektor mit einem Berater bei seinem Vorstand oder Aufsichtsrat aufläuft, würde mich das auch nicht wundern. Das ist, wir schreiben das Jahr 2021 und...
Ja, Freddy Bubic ist ja schon so ein kleiner Fall in
Anführungsstrichen. Ja,
kleiner Fall von der Summe,
Aber das macht doch die Hertha nicht, weil sie zu viel Geld haben und weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie sagen, pass auf,
hab ich auch nicht gesagt.
Der kann's, der hilft uns. Und zwar hilft er uns für 5 Millionen, wenn das halbwegs funktioniert, dann sind 5 Millionen, aber da werden sie ein dickes Plus machen bei der Hertha, wenn sie denn. Aber das warten wir noch für die nächste Woche als Thema ab.
So, wir reden sofort weiter über das Thema Demut und von den Spielern hört man fast gar nichts im Moment, von großen Transfers. Wir machen, wie gesagt, einen einzigen Spot, dann haben wir die Themen noch. So, da sind wir wieder. Volker, täuscht es, dass der Spielertransfermarkt ein bisschen ruhiger geworden ist? Oder?
Nicht nur ein bisschen.
Habt ihr in diesem Jahr extrem viel zu tun, wenig zu tun?
Anders zu tun.
Anders.
Ja, anders. Also ich habe das letztes Jahr, glaube, da war ich auch hier zugeschaltet, ja schon gesagt, dass der letzte Sommer, der war schon ein bisschen anders. Aber was diesen Sommer passiert, zumindest Stand jetzt, Das ist nochmal dramatischer im Verhältnis zu den ganzen Jahren davor. Ich habe es auch gerade gesagt, wir werden jetzt ein Loch kriegen. Die Schere zwischen Topspielern und, ich sag mal, der Masse wird noch weiter auseinandergehen. Es gibt immer noch Clubs, die investieren werden, aber A, nicht in den Summen und B, auch nicht in der Quantität. Ja? Also wenn sich ein Club im Schnitt in den letzten Jahren mit 5 bis 7 Spielern pro Kader verstärkt hat, dann sehe ich das dies Jahr auf gar keinen Fall. Das Ganze wird sich auch noch 1-2 Jahre so fortsetzen, aber ich glaube fest daran, dass wir dann irgendwann wieder in eine Normalität zurückkehren und das wiederfinden.
Also im Prinzip wolltest du sagen, wenn Corona vorbei ist oder diese Zeit, dann geht es so weiter wie vorher auch, oder?
Ja, also natürlich vielleicht auch, dass die Vereine anders wirtschaften und vielleicht, wie es ja auch gefordert ist, die ein oder andere Rücklage bilden, ja, und auch das ein oder andere Gehalt mal überdenken in unserem Bereich. Ich weiß ja, dass das ein Thema ist, wird ja auch gerade seit einigen Jahren besprochen von den Verbänden, dass man da die Provision reduziert. Das sind Sachen, mit denen muss man leben, aber im Großen und Ganzen wird sich der Markt wieder normalisieren. Und normalisieren heißt dann, es kommt jetzt mal so ein Break rein, ich sag mal, ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, der vielleicht aktuell 2 Millionen im Jahr verdient, der wird vielleicht in Zukunft noch 1,5 Millionen verdienen, was immer noch viel Geld ist. Was sich vielleicht nicht ändern wird, und sogar sagte ich ja gerade, die Schere wird dann noch weiter auseinandergehen, dass Top-Spieler nach wie vor Top-Gehälter kriegen und dass es für Top-Spieler Top-Ablösesummen geben wird. Alles andere ist Märchenland.
Was sagst du denn oder was antwortest du denn, wenn man von dir behauptet oder überhaupt von der Beraterszene, ihr seid überbezahlt?
Ja, was willst du jetzt von mir hören, Thomas? Also das ist nochmal, das ist ein Markt.
Einfach ja sagen.
Diesen Markt habe ich nicht erfunden, sondern ich habe beschlossen, mich da rein zu begeben. Komischerweise möchten wahnsinnig viele Menschen den Job machen, den ich tue. Ja? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendeine Bewerbung auf meiner E-Mail habe. Und ob das verhältnismäßig ist, was wir verdienen, das müssen andere beurteilen. Ich weiß, dass die Masse das nicht gut heißt. Ja? Ich weiß aber, was ich tue und was wir tun. Und es ist, brauchen wir gar nicht rumzuhäuschen, viel Geld, was wir verdienen. Und es ist auch schwer vermittelbar in die Gesellschaft rein und gerade in einer solchen Zeit, ja. Also das kann ich absolut nachvollziehen.
Das Wort Demut wird ja immer wieder gerne benutzt, ne?
Mittlerweile nicht mehr so sehr wie zu Beginn von
hat sich
Corona.
Ein bisschen geändert, kann das sein?
Ja, weil die normative Kraft des faktischen Realitätserkenntnisse dazu geführt haben, solche Dinge, ich finde das ein wunderschönes altes deutsches Wort, aber das dauernd vor dir herzutragen und dann ständig überholt zu werden von der Wirklichkeit. Die Sollbruchstelle wird genau da sein, die du sagtest, Topspieler, Topvereine, das wieder zusammenzubringen mit unseren normalen Kategorien und mit Clubs, die das nicht können und die keine Topspieler haben und auch nicht sich um Topspieler kümmern können. Werder Bremen, wenn sie einen neuen Trainer suchen sollten, werden sicher nicht gucken, wo ist der zweite Nagelsmann, wo können wir 25 Millionen investieren, damit wir einen super Trainer kriegen, sondern die werden in ihrer Welt leben und die in der. Und deswegen, ich mag das Wort, finde ich, zu wichtig und auch was dahinter steckt, finde ich zu wichtig im täglichen Leben auch, als dass ich das entwertend haben möchte durch ein ständiges vor dir hertragen, Demut. Ich kann bei Real Madrid nicht Demut verlangen, sondern nur, dass sie mal kurz durchrechnen und sagen, selbst wir können nicht, wenn du sagst, das ist Demut, wir können nicht Haaland und Mbappé holen, dann ist es von mir aus Demut. Oder es ist aber einfach du, selbst wir.
Ich weiß gar nicht, wie oft dein Name Mbappé heute schon gefallen ist hier.
Mir wird in der aktuellen Zeit, auch in der Corona-Zeit, ja, der Fußball ein wenig zu sehr demoliert. Ja? Überall hört man, es sind zu viele Gelder bezahlt worden, es sind zu hohe Ablösen bezahlt worden, ja? die Fußballer mit ihren Privilegien etc. Ich würde mich freuen, wenn wir mal die Diskussion führen würden, was bringt der Fußball uns allen, was bringt er der Gesellschaft? Ja? Also ich meine, ich bin in diesem Geschäft seit 15 Jahren. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht von irgendjemandem, von irgendwo einen Anruf kriege, kannst du mir ein Ticket dafür besorgen, kannst du mir ein Trikot von dem besorgen, stehst du in einer Bäckerei, hinter dir reden sie über Fußball. Die Stadien sind voll. Ja? Die, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten es gerade bei Sky gibt. Die haben eine Einschaltquote jetzt auch in diesem Jahr ohne Zuschauer. Das ist der absolute Wahnsinn. Also der Fußball
wird. Es geht um die Verhältnismäßigkeit.
Ja, trotzdem. Aber der Fußball wird irgendwo gelebt. Und es ist ein Markt. Und gut, dass du es sagst, dieser Markt ist in den letzten Jahren extrem explodiert. Ich glaube, der Umsatz, der geht der liegt bei 4 bis 5 Milliarden mittlerweile. Ja? Ja. Und das auch nicht, möchte jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber da werden 50.000 Menschen beschäftigt in diesem Business. Da werden Milliarden von Steuergeldern bezahlt. Ja, es ist ja nicht so, als wenn das nicht irgendwo auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber ich möchte mal ein bisschen wieder mal hören, Mensch, und das wird passieren. Sobald es möglich ist, Geschrei geht ja jetzt schon los und zu Recht, ne? Geimpften in die Stadien etc. etc. Die Menschen sehen sich danach, dass wir wieder zur Normalität zurückzukommen. Und das meiste ist doch gut. Wir lieben doch diesen Sport und das ganze System. Ja? Warum sind die Stadien voll? Warum hängen die Menschen vor den Fernsehern? Warum ist Gesprächsthema Nummer 1 bei den Menschen Fußball? Ja, und deswegen, mir ist da in der letzten Zeit zu viel über zu hohe Ablösesummen und zu hohe Gehälter etc. gesprochen. Im Verhältnis schwer zu vermitteln, Thomas, bin ich bei dir. Ja. Es ist und bleibt eine Diskussion, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was der Fußball den Menschen alles gibt.
Alfred, jetzt haben wir die Taskforce, um das wieder zurückzudrehen.
Ja, da kann ich mir nur recht geben. Also das stimmt. Aber dann grundsätzlich müssen wir uns dann auch an die eigene Nase fassen. Dann reden wir aber auch zu viel über Ablösesummen, über Provisionen und so weiter. Und wir reden auch in dieser Sendung vielleicht zu wenig über Fußball. Das wird halt überlagert auch, das muss man so sehen.
Aber Herr Draxler, über was, schauen Sie mal, Sie kommen von einem Medium, wenn es das nicht mehr gibt, Spekulationen, Transfersummen, ja, dieses ganze System, wie wir es kennen, worüber sprechen die Menschen denn? Da ist ja auch eine gewisse Spannung dann dabei, ja. Also das gehört alles irgendwo dazu und das meiste von dem ist doch gut. Das meiste von dem ist doch gut. Deswegen war ich übrigens auch kein Freund davon, als es da losging mit Super League. So wie es gerade ist, ja, mit einem Wettbewerb dahinter und natürlich mit viel Geld. Ja. Also geh mal nach Amerika, da gibt es 3 Sportarten, in denen das Geld bezahlt wird, in der Dimension. Ja. Und Menschen sind happy und glücklich. Ich kann das verstehen, dass man über Verhältnismäßigkeiten diskutieren muss und auch darüber sprechen muss, wo kann man vielleicht mal mit dem Radierer oder mit einem spitzen Bleistift dran. Aber ich würde mich freuen, wenn man auch wieder mal das Schöne viel mehr in den Vordergrund.
Spannende Themen. Wir haben noch ein paar auf Lager gleich für Sie. Außerdem haben wir heute Champions League, ne? Halbfinal-Rückspiel. Chelsea gegen die Bayern. Du bist nachher auch als Expertin dabei. Ne? Also da wollen wir natürlich auch noch drüber reden. Und Cybermobbing. Auch ein Moment, sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich. Also nochmal die Chance für Sie auf die 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24, Doppelpass. Und Volker, Stichwort ist Interessenkonflikt. Da du jetzt ja auch Trainer berätst und Spieler, wie stehst du zu dem Thema? Also Julian Nagelsmann kommt jetzt zu den Bayern, Niklas Süle ist da, Upamecano kommt, 2 Spieler von dir oder von euch und jetzt kommt der Trainer dazu. Wie oft rufst du ihn dann an und sagst, du musst sie aufstellen?
Also wenn ich es machen würde, genau einmal, dann wäre das, glaube ich, unser letztes Telefonat. Also musst du total voneinander lösen. Also Julian erwartet von uns, dass wir das losgelöst voneinander betrachten. Und ich glaube, wenn ich ein einziges Mal fragen würde, warum hast du den Süle denn letzte Woche nicht spielen lassen, dann wäre dieses Verhältnis beschädigt. Beim zweiten Anruf wäre das vorbei. Das ist auch richtig so. Genauso erwarte ich aber dann auch von Julian Nagelsmann. Könnt ihr euch erinnern, vor einigen Monaten haben wir einen Transfer bekannt gegeben, auch ein Spieler von uns, Dayo Upamecano, wechselt von Leipzig zu Bayern München. Da war das noch ganz weit weg, das Thema, nämlich gar nicht existent, dass Julian mal Trainer bei Bayern München wird. Und genauso kommt er ja auch nicht zu mir und sagt immer, geht's, wir können ja hier einen meiner besten Spieler wegtransferieren. Ja? Also das ist, ich habe es ja mitbekommen, ist vor 2 Wochen hier erwähnt worden, das Thema, das ist Populismus und nichts anderes. Also man muss mal anfangen, auch in unserer Branche zu trennen. Ja? So wie es gute Ärzte, schlechte Ärzte, gute Köche, schlechte Köche gibt, so gibt es das bei uns auch. Ja? Also auch in unserem Geschäft gibt es natürlich, das ja gar nicht schönreden. Es gibt mit Sicherheit auch Protagonisten, die verhalten sich einfach unseriös. Ja? Aber wir machen das auf eine sehr professionelle, seriöse Art und Weise. Mit viel Geld würde ich, wie gesagt, gar nicht rumheuschen. Ja. Seit 15 Jahren. Und solche Themen kämen mir überhaupt nicht. Ein Trainer, den wir jetzt betreuen, damit zu konfrontieren oder ihn sogar aufzufordern, Spieler von uns spielen zu lassen. Ja? Also, und das wird auch keiner machen.
Lea, andersrum dann vielleicht gefragt. Wenn ich jetzt Hernandez wäre und dann spielen Süle und Upamecano, ist das problematisch?
Also sollte es nicht sein, weil ich glaube, jeder Trainer stellt ja nach Leistung an und sollte nach Leistung aufstellen. Und ich weiß nicht, ob mal, also wenn der Spieler so denkt, dann ist es, glaube ich, eine falsche Denkweise.
Genau.
Marcel?
Du überschätzt die sportliche Todessehnsucht von einem Trainer. Wenn Nagelsmann sagt, ich lasse die beiden spielen, die bei meiner Beratungsagentur sind, obwohl der Hernandez besser ist. Also wenn er sich das bei Bayern leisten kann, selbst bei Bayern, na herzlichen Glückwunsch. Das wären dann ganz neue Welten. Ich glaube, ja, man kann das gern vor sich hertragen und als Popanz hinstellen, aber das ist ein bisschen
gibt es aber mehrfach und schon seit Jahren, ja. Also es ist ja,
ja so, das stimmt,
kommt ja so, als wenn jetzt Julian Nagelsmann der erste Trainer wäre, der sich einen Berater genommen hat. Also es gibt viele, viele Bundesliga-Trainer, die seit vielen Jahren mit klassischen Spielerberatern zusammenarbeiten und wo es auch der Fall ist, dass im Kader dann auch noch ein paar Spieler desselben Beraters sind. Und ich habe da auch noch nie gehört, dass es da Probleme gibt. Und nochmal, ich kriege das auch gar nicht nachvollzogen, so eine Aussage, dass man das unterbinden sollte. Ich kann auch nicht einem Menschen, wir schreien immer nach Freiheit, aber hier soll ich ihm vorschreiben, von wem er sich beraten lässt. Also das geht mir zu weit und ich finde, das Ganze hat etwas mit Intelligenz zu tun. Ich kriege das, da ist auch ein Vorwurf drin in der Nummer. Oder eine Unterstellung. Da ist ja eine Unterstellung drin, in dem Moment, wenn man sagt, dass das nicht geht, ja, dann sage ich, warum? Und dann käme ja, weil dann gemauschelt wird bezüglich Aufstellung. Das ist ein Vorwurf. Ein Vorwurf an intelligenten Menschen, für den sowas kein Thema wäre. Ich bin ganz klar davon überzeugt, dass jeder Trainer in dem Business, wo es um richtig was geht, genau die aufstellt, wo er nämlich glaubt, dass er am Wochenende seine 3 Punkte mit einfährt oder einen Titel mitholt. Alles andere ist Kindergarten, Märchenland.
Kommen wir zu einem anderen Thema, zu einem ganz wichtigen, Laura.
Cybermobbing, das ist ein ganz großes Thema, über das gesprochen wird, gerade jetzt in diesen Zeiten wieder. Premier League zum Beispiel hat alle Social-Media-Kanäle erstmal lahmgelegt, zumindest für diesen Spieltag. Und da gehören eben Instagram, Facebook oder auch Twitter dazu. Viele Sportler machen da aktuell auch mit, auch in der Formel 1 ein großes Thema. Lewis Hamilton zum Beispiel, auch er wird eben an diesem Wochenende, obwohl er eben Rennen fährt, nichts über Social Media kommunizieren. Und auch in der Bundesliga macht der ein oder andere Verein mit, Hoffenheim und St. Pauli zum Beispiel, eben bei dieser Aktion mit dabei. Und Volker Struth hat mit seinen Spielern, ich glaube im Februar war es, auch folgendes Video dazu produziert. Und da sieht man erstmal, was sich die Spieler auch alles wirklich bei Social Media anhören müssen. Da sind echt krasse Geschichten bei.
Ich hoffe, du liest das hier und verletzt dich so schwer, dass du nie wieder ein Spiel machen kannst.
Du kannst nichts. Ich hoffe, du holst dir einen Kreuzbandriss, du blöder Vollidiot.
Get a terrible injury and never play again for us.
J'espère que tu vas mourir, espèce de putain d'Africain, putain d'enfoiré.
Für dein weiteres Leben von Herzen alles Schlechte, auf dass du eines Tages depressiv, unglücklich und schmerzhaft den Löffel abgibst.
Senigi de piç, bir daha bu ülkeye ayak basma. Almanlarda kal, orospu çocuğu.
Wenn ich dich erwische, du Hurensohn.
Ich werde dich finden und dann breche ich dir deine Beine, sodass du nie wieder Fußball spielen kannst.
Vous êtes le putain de mur de Berlin. Un prisonnier se souvient. Un jour tu tomberas, nicht ta mère.
Wir wissen, wo ihr wohnt. Eure Kids zur Kita gehen.
I hope you die.
You bastard.
Du bist so elend schlecht.
Ich stech dich ab,
du dämlicher Hurensohn.
Ich hoffe, du brichst dir alle Knochen.
You are fucking loser.
Kleiner dreckiger Hundesohn.
Bärenloser Pisser.
I hope you die in hell.
Motherfucker.
Drecksbastard.
Mach den Enkel und wirf dich vor uns zu.
Fällt einem schwer, was zu sagen, ne?
Ja, auch das gehört zu unserem Job. Und wir haben das lange beobachtet und haben wir Gott sei Dank einen Menschen bei uns, der sich um diese sozialen Netzwerke kümmert. Und der rief mich irgendwann an, dann war es wieder so weit, dass ein Spieler, in dem Fall Maxi Mittelstädt, sich aus den sozialen Netzwerken verabschiedet hat, weil er wieder einmal so eine Nachricht bekommen hat. Und dann haben wir beschlossen, daraus eine Aktion zu machen und haben ein enormes Feedback bekommen, und auch zu Recht. Es erreicht mit Sicherheit nicht nur durch diese Aktion. Es ist ja schon seit Jahren ein Thema, aber jetzt ist es passiert, dass da endlich mal ein Gesetz verabschiedet wurde. Und ich finde, jeder Fan, der frustriert ist, hat das Recht, auch frustriert zu sein und seine Emotionen zu äußern. Aber wir haben hier Grenzen überschritten. Und was uns am allermeisten ärgert an diesem ganzen Thema, und da geht es nicht nur um Fußballspieler, ja, da geht es auch um Schulkinder, die gemobbt werden. Und könnt ihr euch nicht vorstellen, was es da alles gibt. Ich habe mich da jetzt mal ein paar Monate mit beschäftigt und bin geschockt. Das Schlimme an der Nummer ist die Anonymität. Und die muss unbedingt unterbunden werden. Und deswegen, wir bleiben an diesem Thema jetzt dran. Wir haben ein bisschen was erreicht, werden aber weitermachen. Wir werden, wenn es zu diesen Posts kommt, diese Themen zur Anzeige bringen, werden dafür sorgen, dass diese Sachen auch verfolgt werden. Die Portale selber, die werden aufgefordert, da die Sachen zu installieren. Das muss im Jahr 2021, muss das machbar sein, dass man das nachverfolgen kann, ja, wo solche Kommentare herkommen. Das ist für mich eine Straftat. Und der muss nachgegangen werden. Und ich kann nur jeden bitten, da unterstützend bei zu sein. Ja? Man darf nämlich nicht vergessen, um jetzt doch nochmal auf die Spieler zurückzukommen, das sind auch nur Menschen. Und auch die gehen nicht samstags nachmittags um 3:30 auf den Platz und verlieren mit Absicht. Oder wie jetzt auf Schalke passiert, steigen mit Absicht ab. Die Jungs sind gefrustet genug. Die haben da ein Riesenmö gespielt, das wissen die auch. Aber was da auf Schalke passiert, ist jetzt vor ein paar Wochen, das sind Sachen, die gehen dann einfach zu weit. Und da muss jetzt mal ein Break rein. Ja? Und ist in den sozialen Netzwerken jetzt noch schlimmer geworden. Natürlich, weil halt auch durch Corona keine Fans in die Stadien können. Da wird auch ein bisschen Frust abgelassen. Was da in den letzten Monaten passiert ist, das hat einfach Grenzen überschritten.
Lena, was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
Ja, ich glaube, dass wir halt nicht so krass in der Öffentlichkeit stehen und wir nicht so viel Druck haben wie jetzt die Männer quasi. Und ich finde das halt einfach erschreckend, wenn man solche Sachen liest. Und da sieht man auch erstmal, was teilweise die Spieler für einen Druck haben. Und wenn man dann noch solche Nachrichten bekommt, wenn man mal ein schlechtes Spiel gemacht hat, das ist doch traurig mittlerweile. Also was sind das für Menschen, die solche Kommentare schreiben?
Das ist vor allen Dingen ein Thema. Ich meine, erstmal vielen Dank, dass Sie sich da so engagieren, weil es wirklich ein wichtiges Thema, was auch weit über den Fußball hinausgeht. Ja. Sie haben es ja gerade gesagt. Ja. Politiker, aber auch andere, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen mit so etwas hier leben. Und es ist auch so, dass die Anbieter von sozialen Netzwerken auch nicht immer erpicht drauf sind, das sofort irgendwie zu unterbinden. Meistens ist es anonym. Und es ist eine, ich sag mal, in unserer heutigen Gesellschaft mit die größte Gefahr, die wir haben. Wir müssen damit rechnen, dass gerade jetzt bei Twitter die gleichen Beleidigungen gerade jetzt deswegen jetzt auf uns einprasseln wahrscheinlich.
Nur eine kurze, das ist nicht mal ein Widerspruch. Es werden nicht irgendwelche Grenzen überschritten, sondern es werden ganz klar in einem Rechtsstaat klar definierte Grenzen.
Natürlich.
Nur da soll es plötzlich einen grauen, rechtsfreien Bereich geben, wo man, ja, das ist anonym, da müssen wir, glaube ich, gar nichts müssen wir. Ich habe das selber mal, und in der Tat, es geht ums Entanonymisieren. Und das kriegt man sehr wohl hin. Also ich habe oft genug gesagt, komm, hör auf, das ist Teil des gut bezahlten Jobs und bis zu einem bestimmten Grad, du bist das größte Arschloch und was weiß ich, alles geschenkt. Alles nur wenn es geht, deine Familie soll brennen, das hatte ich mal. Und da habe ich gesagt zu meinem Anwalt, einem meiner besten Freunde, sage ich, du pass auf, ich wäre dir vergleichsweise dankbar, den will ich haben. Weil das geht mir jetzt gerade aus vielerlei Gründen. Und auch, weil es eben die Grenze, die ein normales gesellschaftliches Zusammenleben auch sehr wohl definiert ist, überschreitet. Ja, du weißt aber schon, dass das schwer wird. Komischerweise. Gut, meine Familiengeschichte, ich Name. Und so. Nach 10 Tagen, 2.500 Euro Strafe an einen guten Zweck musste der zahlen. Ich habe von dem nie wieder was gehört. Das reichte mir. Hm. Ich wollte nur mir selber und anderen beweisen, weißt du was? Es ist kein rechtsfreier Raum, auch nur weil es anonym ist und weil so hübsche Zeichen da dran stehen. Und da kann jeder tun und lassen, was er will. Wenn wir das nämlich zulassen auf Dauer, so, ich habe Kinder, ich habe Söhne, die da sehr viel unterwegs sind in dem Zeug. Und dann sage ich, du passt auf, Jungs, ihr wisst schon, was das für eine Welt ist. Aber da gelten die gleichen Regeln. Und die müssen gelten. Gut. Weil sonst, was haben wir denn für Parallelwelten, du?
Lasst uns wieder über etwas Erfreuliches reden. Gleich nach uns nämlich noch nicht das Finale, aber das Rückspiel im Halbfinale der Frauen in der Champions League.
Genau, die Herrenspiele erwarten wir dann Dienstag und Mittwoch wieder mit den Rückspielen im Halbfinale. Heute allerdings Frauen-Champions League angesagt, auf das wir uns natürlich freuen, mit deutscher Beteiligung, auch das sei noch dazu gesagt. Da hat es nämlich der FC Bayern ins Halbfinale geschafft, das Hinspiel gegen Chelsea sogar gewonnen mit 2:1. Heute also das Rückspiel direkt im Anschluss an den Doppelpass. Und da sind wir natürlich gespannt, ob der FC Bayern es tatsächlich ins Finale schafft. Aus deutscher Sicht hoffen wir das natürlich dann auch. Und Lena, du bist unsere Expertin. Ich bin mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Schafft der FC Bayern heute ins Finale einzuziehen? Kurze Pause, dann darfst du antworten.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Ja, wenn sie so auftreten wie letzte Woche Sonntag, dann werden sie es schaffen. Ich meine, ein 2-1, ein Sieg ist natürlich schon mal ein bisschen Rückenwind. Sie wissen, dass sie Chelsea schlagen können. Und ja, ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass sie ins Finale einziehen.
Du hoffst das auch, weil ihr noch im Meisterschaftskampf, ne, seid, oder?
Nächste Woche Sonntag wünsche ich denen natürlich nicht, dass sie gewinnen, weil dann spielen sie gegen uns. Aber
und Chelsea, wie würdest du Chelsea einschätzen?
Ja, die haben enorme Qualität halt gerade in der Offensive. Wir haben leider Pernille Harder verloren an Chelsea letztes Jahr oder quasi zu dieser Saison. Und ja, sie ist schon einer der besten Spielerinnen, mit der ich zusammengespielt habe. Ja, die haben eine enorme Qualität und wir haben es selber gemerkt. Sie machen halt aus keiner Chance, machen sie ein Tor und ja, sind unberechenbar quasi vorne.
Du hast zweimal gewonnen, die Champions League. Ja? Wie wichtig ist das denn für die, überhaupt für die, für den Frauenfußball, dass unsere Mannschaften auch erfolgreich sind?
Ja, es ist super wichtig für den deutschen Fußball, für die Liga, dass die Liga attraktiv bleibt und dass auch quasi internationale Spielerinnen halt dann halt auch in unserer Liga spielen und bleiben auch.
Und wie geht es jetzt aus heute? Was hast du gesagt? Ergebnistipp?
0-1.
Das würde reichen, richtig?
Das würde reichen.
Okay, so, wir stärken uns nochmal. Ein kleiner Vorgeschmack. Olli Forster ist in Reichweite und hört mich hoffentlich. Olli, bitte. Und noch einmal zurück beim Check24-Doppelpass. Und nach uns, Laura, boah, da gibt es noch richtig coolen Sporttag bei Sport 1.
Ja, das Wetter in München ist auch passend. Ne? Es regnet draußen,
außer dann kann man
schön auf der Couch gemütlich machen und einfach Sport 1 weiterschauen. Da gibt es nämlich ohne Ende Live-Sport, wie gesagt, Champions League-Halbfinal-Rückspiel eben zwischen FC Bayern und Chelsea. Das gibt es direkt hier im Anschluss. Eishockey haben wir auch noch im Aufgebot. Da laufen ja mittlerweile die Finalspiele eben zwischen Berlin und Wolfsburg. Heute Spiel Nummer 1. Auch das gibt es live zu sehen hier bei uns. Handball auch noch, später noch Motorsport. Also pickepacke voller Sonntag hier bei uns. Es lohnt sich, da dran zu bleiben und es lohnt sich auch auf den 10. Mai zu warten. Dann folgt nämlich dieses Magazin Fußball und Familie und mit einem sehr interessanten Interview mit Lena Gößling. Also da gerne mal reinschauen und durchlesen.
Wow.
Wow, oder?
Was wünschst du dir eigentlich generell für den Frauenfußball in Zukunft?
Ja, dass wir, also generell in Deutschland wünsche ich, dass wir auch eine Profiliga haben, damit wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, was auch der Anspruch sein sollte, weil in anderen Ländern ist es teilweise auch schon so, das wünsche ich mir. Und ja, dass die Mädels halt einfach gute Strukturen haben, und um ihren Job dann quasi auch gut ausüben zu können.
Was gibt es denn für so einen Champions-League-Sieg an Prämie?
Ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Das wurde immer mannschaftsintern verhandelt quasi.
Das kannst du richtig sagen, ist ja vorbei.
Na gut, 2013. Das ist immer Mannschaftssache und das bleibt da auch.
Was wünschst du dir selbst persönlich? Nochmal das Double gewinnen?
Zum Abschluss in Wolfsburg auf jeden Fall nochmal das Double. Das wäre für mich natürlich nochmal ein toller Abschied. Und ja, dass ich dann quasi die richtige Entscheidung treffe, was ich dann mache.
Und wozwischen schwankst du oder gibt es schon Ideen?
Viele Ideen, aber noch nichts Finales.
Boah, Wahnsinn, ne? Ich würde sagen, du kannst in die Politik gehen. So.
Ja, da sehe ich mich auch.
Nein, du hast was, wie so schön immer früher, hast viel geredet, aber nichts gesagt. So, vielen Dank, wir sind am Ende. Also, der Sendung meine ich natürlich. Lena, alles Gute. Volker. JJ, das finde ich wunderbar. Ich muss immer an den Kotscher wirklich denken. Entschuldige. Alfred und Marcel und Laura. Ne? Wir gucken jetzt alle. Schön, ne? Champions League, Halbfinale. Chelsea gegen die Bayern, 2-1 das Hinspiel für die Bayern und wir drücken ganz fest die Daumen. Ne? Das Finale ist dann, wann ist das Finale? Weißt du es nicht?
Ja.
Also bald auf jeden Fall. Gut.
In dem Sinne,
schönen Sonntag. Wie immer bleiben Sie gesund und munter. Bis nächste Woche. Tschüss. Achso, jetzt übernimmt Oliver Forster. Das muss ich natürlich auch noch sagen.